Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast mit Haltung.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, das war gut, hast du nicht so viel versprochen.
Ich finde es gut, dass du das erste Mal eine Nachdenkpause einlegst, bevor du deinen Namen sagst.
Nein, ich habe eine andere Nachdenkpause eingelegt, aber die ist zum Glück nicht drin, die ist sicher rausgeschnitten.
Ich muss sagen, auf die heutige Episode freue ich mich persönlich sehr, weil ein kurzer Rückblick in unsere Historie. Wir zwar haben eines Tages, es war vor vielen, vielen Episoden, etwas gesagt, das wir dann zurückgenommen haben, nämlich da ist es irgendwie gegangen. Ich glaube, wir haben eine Frage bekommen zum Thema Bikefitting, wie man seine Sitzposition richtig einstellt. Und irgendwie war dann unsere Aussage so grob nach dem Motto, das wird komplett überbewertet, das ist ein bisschen Marketing, das ist alles nicht so wichtig. Man soll sich einfach aufs Radl setzen und wenn nichts wehtut, dann passt es.
Da haben wir uns wild in die Nesseln gesetzt, da haben wir unglaublich viel Pushback gekriegt und auch Feedback. Und ja, wir sind dann ein bisschen zurückgerudert und heute haben wir wirklich die Möglichkeit, dieses Thema ganz professionell anzugehen.
Was haben wir uns damals gedacht, wie wir so eine Aussage getätigt haben? Es ist natürlich absolut nicht richtig. Es gibt halt ein paar glückliche Menschen, die relativ problemlos und beschwerdefreier vom Radl einfach oben sitzen und von vornherein quasi nicht viel tun müssen. Aber für die meisten ist das halt ein essentielles Thema, weil richtig am Radl zu sitzen ist einmal die Grundvoraussetzung für alles Weitere.
Ja, ich müsste mir jetzt die Folge nochmal anhören, in welchem Kontext genau das gefallen ist. Aber jetzt sind wir da, um das richtig zu stellen und ich freue mich auch richtig auf das Gespräch. Ich glaube, das wird sehr interessant für sehr viele, auch für diejenigen, die eine gute Sitzposition haben. Und ja, freue mich schon drauf.
Ja, und wir haben heute zu Gast eine richtige Koryphäe. Selbst Olympiateilnehmer im Triathlon. Nach Ende der sportlichen Karriere ins professionelle Bikefitting-Business gewechselt und da wirklich, ich würde sagen, absolute Größe. Und
da hat sie schon üben da, oder was?
Ich denke, warte mal kurz. Wir haben gerade das Intro aufgenommen und jetzt bist du einer gekracht, weil irgendwann hat in unserer Plattform jemand das deaktiviert, dass man quasi eingelassen wird.
Okay. Ich bin ja froh, dass das funktioniert, weil ich bin technisch ja ziemlich eine Niete, was das betrifft. Also Computergenie, kann man sagen.
Die Frage ist jetzt, ob man das schneiden müssen oder ob man es einfach drinnen lassen.
Okay, aber ich hört es mir und es funktioniert dabei mal, glaube ich, oder? Also das passt schon mal ganz gut.
Das funktioniert, ja.
Genau, auf jeden Fall wird der Lukas entscheiden, ob man die spontane Aktion jetzt drinnen lassen oder ob wir das Intro noch einmal schneiden und fortsetzen, weil ich wollte nur sagen, dass wir im Prinzip alles Weitere direkt mit dir, Andi Giegelmeier, besprechen und wir uns auf ein cooles Gespräch sehr freuen.
Also, nachdem du jetzt da bei uns reingecrashed bist, jetzt einmal offiziell Servus. Hallo Andi, danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast, danke, dass du heute da bist und uns ein bisschen was über dich und auch über die Geheimwissenschaft des Bikefittings erzählen kannst.
Ja, danke für die Einladung, freut mich sehr. Mein erster Podcast heute, wo ich mal eingeladen bin und ja, freut mich, bin schon sehr gespannt, was auf mich zukommt. Habe ich noch keinen Plan, was ihr wissen wollt von mir, aber das wird sich gleich ausstellen. Ob das so geheime Wissenschaften sind, das würde ich bezweifeln.
Bevor wir voll ins Thema reingehen, vielleicht kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen. Also wir haben es schon im Intro kurz angesprochen, Olympiateilnehmer im Triathlon und wie landet ein Triathlon beim Bikefitting? Also wie landet ein Triathlet beim Bikefitting?
Ja, ist manches Mal, dass ich mir erklären muss, wann die Rennradlfahrer zu mir kommen, ob ein Triathlet sich wirklich aufs Radl sitzen kann. Das ist immer so ein Thema, ja, genau. Ja, was soll ich über mich erzählen? Also ich bin, ja, habe jahrelang Triathlon gemacht, aber mehr olympische Distanz. Bis eben Olympia 2012, also vor Junioren angefangen, also wirklich von, ich glaube mit 12 Jahren meinen ersten Triathlon gemacht und habe damals Sydney gesehen, 2000, wollte da unbedingt hin. Genau, und habe dann ja einige Jahre natürlich den Junioren verbracht, was sehr erfolgreich war damals in der Juniorenzeit und dann, wie so viel Sportler geht, dann den Sprung praktisch in die Elite, der ist ein bisschen härter gewesen, weil da einfach damals keiner so richtig gewusst hat, wie man das macht und vom Training her war es, also es war nicht so einfach, die Strukturen waren einfach nicht so vorhanden. Und ja, da waren wir ein bisschen so Einzelkämpfer oder jeder hat für sich sein Superl gekocht, wie es halt so ist in oft im österreichischen Sport, das hört man ja öfters. Und genau, habe nebenbei Medizin studiert, dann auch noch ein paar Jahre lang in Innsbruck und habe dann 2008 Peking verpasst, genau die Spiele und ja, bin dann nach Australien gegangen ein paar Jahre, habe das Medizinstudium hingeschmissen, habe meine Eltern damals gefragt, ob das für sie ein Problem ist, wenn ich mich auf den Sport konzentriere. Und ja, das, die waren da immer sehr, sehr entspannt. Also von dem her bin ich dann ein paar Jahre in Australien gewesen, bis 2012. Und wie ich wieder retour gekommen bin, habe ich eigentlich dann gleich die Aufnahme probiert bei der Fachhochschule in Salzburg für die Physiotherapie. Da wollte eigentlich immer Physio werden. Genau. Und dann habe ich nebenher eigentlich Ironman gemacht, ein bisschen also die Langdistanz gemacht, ein paar Jahre lang. Und ja, nebenbei habe ich dann schon gearbeitet, weil das ist dann, ja, habe dann eigentlich immer mehr Gefallen gefunden am Arbeiten und eigentlich weniger am Sport, also am Leistungssport. Und ja, und da bin ich dann eigentlich immer mehr in Berührung gekommen, eigentlich vor Olympia schon 2012, dass ich mal Bikefitten gefahren bin. Und habe dann relativ viel verschiedene Bikefitter so durchprobiert und mir das angeschaut, vor allem dann nachher, wie es ums Zeitfahrrad gegangen ist, dann auf der Langdistanz. Und ja, da habe ich also meine Erfahrungen gesammelt, im positiven und im negativen Sinn. Und das war, glaube ich, der Grund, die negativen Themen, die da gekommen sind dann oft, also wo ich mir oft gedacht habe, okay, was macht sie da jetzt genau mit mir? Das ist mir dann eigentlich so, das war dann einer von den Gründen, warum ich dann eigentlich einmal mich selber damit sehr viel beschäftigt habe und dann in Kombination mit der Physio und ja, und also das hat sich dann alles vereint, selber Sportler gewesen, Physio, dann mit Einlagenbau viel beschäftigt und so weiter. Also das ist dann mein eigenes Konzept ein bisschen so gebaut, ja. Nehmen wir auf einer funktionierenden Praxis bei uns in Neumarkt, genau.
Ja. Wir würden trotzdem noch gern wissen, wie ist der bei Olympia gegangen? Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass man das in einem Nebensatz abhandeln kann, sondern dort dabei zu sein ist schon was richtig Besonderes und das ja, würde man gern genauer wissen.
Ja, also ich meine, für mich war das immer ein großes Ziel von Kind auf. Es ist jetzt schon so lange her irgendwie vom Gefühl her, dass man das vorkommt, wie wenn es in einem anderen Leben war praktisch. Und ich identifiziere mich selber gar nicht mehr so viel damit eigentlich jetzt. Aber es ist, ja, es ist so, es war mega, also London war mega natürlich vom Rennen an sich und von der ganzen Kulisse, da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich bei den Spielern dabei sein habe dürfen. Und so meinen Kindheitstraum ein bisschen erfüllen habe können. Die Spiele an sich waren, ich bin beim Grand Final, das ist so das WM-Rennen davor, 2 Jahre davor 15 da waren, also Top 15 gewesen in der World Cup Song dann in dem Jahr und habe dann vor den Spielen eine Stressfraktur geholt im Kreuzbein und habe ziemlich viel Schmerzen dann ausgehalten dann beim Rennen, habe davor nicht laufen können, also das sollen jetzt nicht nach Ausreden klingen, aber ich war dann auch im Mittelfeld, bin eigentlich nur in Anführungszeichen 40. geworden, aber wie das bei Olympia halt so ist, ist halt dann, da gibt's ziemlich viel enttäuschte Leute und ganz wenig, die sich richtig freuen und das merkt man auch bei den Afterpartys, dass da ziemlich abgeht. Da wurde mal jeder die Sau rauslässt und das gehört auch so mal. Ja. Das ist bei mir auch hin und wieder mal, dass das nötig ist. Ja. Und dann, ja, und da ist halt dann so, dass man halt, ja genau, und das war dann eigentlich so meine Olympia-Erfahrung und die war eigentlich im ersten Moment negativ durch die Verletzung, aber in Summe gesehen natürlich im Nachhinein eine super schöne Erinnerung und wäre nie vergessen, aber ist auch nichts, was ich noch so oft irgendwie so breit dreht oder irgendwas. Und auch die Ergebnisse von damals, ja, ich meine, ich war ein paar Mal bei den Junioren, wie gesagt, für Europameisterschaftspodium, WM ganz vorne und so, U23 war super und es waren viele Sachen und natürlich viel Reiserei, also im World Cup reist auch sehr viel und es sind einfach die Summe von den Erfahrungen, die Leute, die man trifft und so weiter. Also das so ein Gesamtpaket ist, das finde ich im Nachhinein noch ganz schön halt. Ja.
Und danach noch ein kurzer Ausflug auf die Langdistanz. Das war, während du dich auf Olympia vorbereitet hast, eigentlich kein Thema, oder?
Ja, die Langdistanz und die olympische Distanz sind ja komplett zwei verschiedene, kann man sagen, Sportarten. Also das hat das eine mit dem anderen eigentlich so gut wie nichts zu tun. Also das heißt, bei der olympischen Distanz bist du 1:40 unterwegs und du bist in einem ganz anderen Bereich, sagen wir, von der Energieversorgung. Das heißt, ein guter Kurzdistanzsportler, der schwimmt zwar meistens gut und kann schnell 10 Kilometer laufen, ist aber noch kein guter Ironman-Sportler. Also ich betreue mittlerweile einen Patrick, einen Lange, und da lachen wir öfters selber drüber, wie heuer in Hawaii haben wir drüber gesprochen, dass wir kennen uns eigentlich schon lange und ich habe es aber damals gar nicht gewusst, weil der Patrick einfach bei den Rennen auf der Olympischen gar nicht so erfolgreich war und wir haben uns gar nicht so oft über den Weg gelaufen eigentlich. Wir haben dann mal geschaut, wie viele Rennen. Es waren tatsächlich nur, glaube ich, ein oder zwei Rennen, wo wir gemeinsam am Start waren. Und bei ihm war es halt dann so, der hat dann auf sein Talent dann auf der Langen gefunden und ich war auf der Langen halt, vielleicht hätte es mein Training noch ein bisschen ändern können, aber ich bin ein bisschen so ein anaerober Typ gewesen. Habe viel zu viel Energieverbrauch gehabt und da hätte ich länger gebraucht, dass ich mich umstöre und viel mehr Trainingstunden. Also auf der Kurzdistanz kannst du viel mit Talenten machen und halt und natürlich auch fleißigen Training, aber wenn du nebenbei schon arbeitest, also den Metabolismus so umstellen, dass du auf der Langdistanz richtig gut bist und erfolgreich, da braucht er viel Trainingstunden, das geht neben der Arbeit natürlich nicht. Also das ist dann schwierig. Und bei ihm hat man eben gesehen, dass einfach, das sind zwei verschiedene Sportler, die da sind. Also und bin in Klagenfurt noch Vierter geworden und ein paar Podiums bei 73 Rennen habe ich auch noch gemacht. Also Zell am See war jetzt zweimal Zweiter und so. Aber das ist halt, für ganz vorn hat es dann beim Ironman sicher nicht gereicht. Also da, also wenn ich mir das anschaue, wo da heutzutage die Post abgeht, dort hätte es nicht gereicht, dann, dass ich auf der Langen halt in Hawaii ganz vorn mitgesprochen hätte. Genau.
Ich probiere jetzt da gleich ein bisschen so überleiten zum eigentlichen Thema. Es ist ja ein Wahnsinn, wie sich die Leistungen entwickeln, im Ironman-Bereich. Also die Finisher-Zeiten werden mittlerweile schon pervers schnell und immer schneller. Glaubst du, ist das eine Entwicklung, weil sich die Trainingswissenschaft verbessert, weil es immer mehr Wissen gibt, immer bessere Trainingskonzepte? Oder kommt es auch viel über die Technik, beziehungsweise über die vielleicht Sitzposition, über die Aerodynamik?
Ja, also ich würde sagen, es besteht nicht nur aus einer Komponente, sondern durch sehr vielen Komponenten. Und wir haben jetzt vor zwei Jahren das Projekt eben gehabt, ich beziehe mich jetzt nochmal auf den Patrick, vielleicht haben wir das Projekt halt gehabt, okay, dass wir in Hawaii nochmal ganz vorn sind. Und da ist halt dann die Frage, was ist nötig dazu heutzutage? Und ich meine, was sicher viel mitspielt, ist die Energieversorgung. Das ist, sagt aber eh gerade jeder, das ist jetzt eh nichts Neues, dass man einfach viel mehr Zucker isst, viel mehr Kohlenhydrate aufnimmt im Training, viel besser versorgt ist, im Wettkampf viel besser versorgt. Die Trainingswissenschaften haben sie, braucht man nur Max und Kinzelbauer fragen, das ist, es tut sich immer wieder was Neues, man muss am Ball bleiben. Im Grunde genommen geben wir teilweise wieder retour zu den alten Sachen, wenn man sich das anschaut. Ich würde mal sagen, bei der Technik, was jetzt das Rad an sich betrifft und die Laufschuhe betrifft, also das ist für mich die großen Technikbereiche. Die Carbon-Schuhe beim Laufen haben natürlich einen mega, mega Unterschied gewesen, also die Effizienz ist so viel besser geworden. Also ist wirklich ein Game-Changer gewesen und am Rad, da, also wenn wir jetzt anfangen bei Reifen, was den Rollwiderstand betrifft, Felgen, der Wechsel zu den Scheibenbremsen und durch, kannst andere Gabeln bauen. Die Cockpits haben komplett anders geworden in den letzten 4 Jahren, hat sich einfach alles geändert. Wir haben heuer einen neuen Helm gemeinsam mit Ecoy gemacht, der war 15 Watt schneller wie der alte. Wir haben, ist jeden Storn umgraben. Wenn du jetzt kleine Detail praktisch nur mal an dem arbeitest, du holst so viel raus, weil wir haben heuer, also er hat 64 Kilo und oder 65 in dem Bereich und wir haben heuer 60-11 gefahren von der Übersetzung. Und das hat man sich vor Mono-Kettenblatt in Hawaii mit 1700 Höhenmeter. Und das hätte man sich vor ein paar Jahren nicht denken können, dass man das fahren kann, ja. Aber die Geschwindigkeiten haben einfach durch die aerodynamischen Entwicklungen und was die Materialentwicklungen hauptsächlich betrifft, so arg geworden, dass man eigentlich mittlerweile ja zu so großen Übersetzungen auch schon greifen muss. Da merkst du auch, dass das Speed so her waren. Also die Leistungen von der Power haben jetzt gar nicht mehr geworden, wie es vor ein paar Jahren waren. Also so wie ich sie halt sehe. Halt, ja. Das sind natürlich bei ein paar Sportlern schon nochmal, dass so halt vor allem im Profi-Radsport, wo ich jetzt fast mehr tue wie im Triathlon, da haben jetzt schon einige Leistungssprünge gewesen, aber die haben für mich ja sehr erklärbar, bei den meisten zumindest. Und ja, und spielt eben aus den Komponenten, die ich vorher erwähnt habe, sehr viel zusammen, ja.
Ich habe da dazu gleich eine Frage. Ich habe einige Fragen vorbereitet. Ich glaube, roten Faden haben wir eh nicht wirklich an, den wir verfolgen. Jetzt passt jetzt gerade da jetzt zum Thema. Du sagst, du betreust Triathleten, du betreust Profi-Radfahrer, Radfahrerinnen. Wenn man jetzt nur hinschaut, am Triathlonrad sitzen die Leute oft ganz weit vorne. Man rutscht nach vorn, man sitzt auf der Sattelspitze, der Sattel ist ganz weit vorn, fast schon Mitte über dem Tretlager. Im Zeitfahren bei den Profis sitzt man relativ weit hinten. Wir wissen ja, dass das UCI-Reglement gibt. Du darfst nicht ganz weit nach vorne rutschen. Aber was ist eigentlich das, was du von der Sitzposition, vom Körperlichen her besser findest? Oder wohin will der Mensch eigentlich? Will man so weit nach vorne wie möglich, wenn man aerodynamisch am Zeitfahrradl sitzt?
ja, also ich fange vielleicht einmal woanders dann an, dass ich es vergleiche, wenn ich ein bisschen weit aus bin, und zwar ist so, ich schaue, also warum ich das mit der Physio kombiniere, ist, weil für mich kommt es beim Bikefitten ganz viel darauf an, was kann mein Sprunggelenk, also wie viel Beweglichkeit habe ich im Sprunggelenk, wie viel Beweglichkeit habe ich in der Hüften und wie viel Beweglichkeit habe ich in der rückseitigen Ketten zum Beispiel jetzt halt, ja. Und wenn ich jetzt einen Triathleten habe und ich habe kein UCI-Reglement, dann kann ich dann natürlich weiter nach vorne sitzen und mache den Hüftwinkel praktisch, öffne den Hüftwinkel weiter, ja. Aber das wird natürlich, oder ist, also jede Position, die man so sieht, auch bei den Profis, ist ja, heißt ja nicht immer, dass das jetzt die Top-Position ist, weil es probieren natürlich, wie wir heuer bei den Norwegern gesehen haben, probieren halt einige sehr verrückte Dinge. Und ich glaube, wenn man beim zu weit vorn sitzt, es kommt halt darauf an, welche Muskulatur, dass ich halt dann aktiviere, ob ich mehr Quadrizeps oder mehr, also Oberschenkel oder mehr Gluteus hernehme für die Hüftstreckung. Es hat halt irgendwo ein Limit, oder? Wo ich halt dann irgendwann mal wegrutsche. Also ich brauche halt Stabilität. Und ich bin jetzt keiner, der die Leute, also zumindest die Leute, die ich einstelle, der Meinung ist, dass man diese ultra weit nach vorn sitzen sollte halt, ja. Aber ich tue mir natürlich bei einer Ironman-Position viel leichter, weil ich nicht limitiert bin durch das, Entschuldigung, blöde UC-Limit. Was jetzt dann doch oft sehr schwierig ist, dass man um das Limit herum arbeitet, vor allem mit was jetzt die angestellten Aerobars betrifft. Weil wir natürlich oft, wenn man es im Windkanal das eine oder andere Mal oder auf der Bahn oder dass wir es am Feld natürlich auch sehen, dass es natürlich manchmal schon Sinn ergibt, dass man die Extensions vorne ein bisschen weiter anstellt. Das kann ich zum Beispiel bei jetzt, wenn ich jetzt einen Straßenfahrer habe, der jetzt Kategorie 2 ist, also oder Kategorie 1 überhaupt, also bis 1,80 Körpergröße ist, weil das ist nach der Körpergröße verteilt auch noch, den kann ich gar nicht so hinstellen, wo ich überhaupt einen Triathleten hinstellen kann. Halt, ja. Das heißt, in der Theorie könnte ich wenn ich jetzt einen Top-Zeitfahrer vor der Straße hätte und ich hätte alle Möglichkeiten, dann kannst du natürlich nochmal ganz anders aerodynamisch aufsitzen. Ja. Und aber die Muskulatur, die wir aktivieren, um die geht's dann letztendlich, und dass man, wenn einer in der Hüfte ultra beweglich ist, wie ein Remco Evenepoel oder so, der kann einen ultra engen Hüftwinkel fahren und hat ein super beweglich Sprunggelenk, so wie es ausschaut. Und wenn jetzt beim Haupt der eher steif ist, dann ist natürlich ein Vorteil, wenn ich den weiter nach vorn bringe und alles, und den Dritt ein bisschen besser hinkriege dann, ja. Genau. Ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt beantwortet.
Ja, also, vielleicht, gehen wir gleich ein Schritt zurück, vielleicht auch ein bisschen weg vom Zeitfahren, weil das doch ein bisschen ein spezielleres Thema ist. Wenn jetzt, worauf kommt es an? Was macht eine gute Sitzposition aus?
Eine gute Sitzposition? Boah, das ist jetzt eine weite Frage halt. Ja. Also für mich ist halt, zuerst muss ich mal in der Position einmal Stabilität finden, also darum schaue ich mir zuerst eigentlich die Leute mal in der Physio an, weil ich muss einfach wissen, wo dem sein Limit ist von der Beweglichkeit, und ich kann nicht über das Limit hinausgehen. Das passiert natürlich hin und wieder mal, aber ich probiere eigentlich, dass wir immer an dem Limit halt arbeiten, also innerhalb von dem Limit, und dadurch erzeuge ich auch Stabilität. Also wenn ich jetzt wem über sein Bewegungslimit sitzt, was er erreichen kann, dann wird er wahrscheinlich auch ziemlich viel Shifts am Sattel haben. Das heißt, er rutscht eigentlich ziemlich viel vor zurück. Und jedes Mal, wenn er nach vorne rutscht, verliert er natürlich auch Aerodynamik halt. Ja. Und darum ist Stabilität im Sattel für mich mega wichtig. Dann ist für mich ziemlich wichtig, wir haben ja nur die Kontaktpunkte, also Fuß, links, rechts natürlich. Das heißt Schuhplatten, Schuhe, Einlag, Rad, dann haben wir einen Sattel und wir haben halt vorne die Pads halt. Ja. Und das, also im Prinzip ist es ja relativ simpel. Ich brauche das nur so hinrichten, dass der recht stabil oben sitzt und gut kurbelt. Aber so einfach ist es leider ja nicht. Und das heißt, er hat gute Stabilität. Er muss natürlich auch bestimmten Komfort noch haben, weil sonst würde man, vor allem im Schulterbereich, würde man sonst auch nicht reinsacken können, dass ich, also ich möchte nicht, dass ich der rausdrücken muss, dass er die Position schön halten kann, sondern das schließt sich mittlerweile für mich nicht mehr aus, dass man ein bisschen einen Komfort noch hat und trotzdem eine gute Stabilität hat und eine gute Aerodynamik hat. Deswegen sind die Positionen mittlerweile auch viel höher geworden vorne natürlich. Und die dritte Effizienz, also das heißt, für mich ist immer ein gutes Merkmal, also mich interessieren Gelenkwinkel überhaupt nicht, also mit dem beschäftigt, also Gelenkswinkel haben für mich einfach im Bike-Fitting, das ist ein bisschen so, was von der Industrie erzeugt worden ist mit den ganzen Fitting-Systemen, aber das kann ich nachher vielleicht nochmal erklären, was ich damit meine, aber wirklich einen stabilen Tritt, der effizient ist, wo man vielleicht mit weniger Drehmoment die gleichen Watt fahren kann. Also das heißt, wo die Kadenz ein bisschen von selber hochkommt und der das Ding einfach schön wegdrucken kann. Ja.
Werbung. Wir erleben gerade die ersten warmen Tage. Der Frühling ist nicht mehr fern und dementsprechend dauert es auch nicht mehr so lang, bis die Saison losgeht. Wie steht es um deine Ausrüstung, Flo? Bist du schon bereit?
Ja, also der Frühling ist schon ein bisschen fern, aber die ersten Rennen werden schneller kommen, als man denkt. Und es wird so oder so darauf hinauslaufen, dass man das ein oder andere noch last minute irgendwo versucht zu besorgen oder zu bestellen. Aber zumindest die Basics der Ausstattung sollte man beieinander haben. Und da gehören natürlich auch die Bikepacking-Taschen dazu. Und von Cyclide gibt es jetzt passend dazu ein neues Produkt, und zwar die klassische Frameback, einfach länger, weil man hat es gesehen auf meinen Fotos vom Three Peaks, mit einer größeren Rahmengröße ist schon noch ein bisschen Platz am Oberrohr für eine längere Frameback, wenn man ein bisschen mehr mitnehmen möchte als ich. Ist ein super Produkt und wird jetzt im Februar gelauncht.
Die Frameback XT nennt sie sich und wir freuen uns immer, wenn am Materialsektor, am Equipmentsektor einfach Neuigkeiten präsentiert werden, weil es gibt halt immer Verbesserungspotenzial und es ist halt, wer einen kleinen Rahmen hat, hat manchmal das Problem, dass die Tasche zu groß ist oder dass die Flaschen keinen Platz mehr haben, wenn man seine Ausrüstung drauf gibt, und wer einen großen Rahmen hat, der verschenkt vielleicht einen Platz und das ist jetzt damit verbessert.
Ganz genau, und daran sieht man einfach, dass Cyclide immer am Puls der Zeit ist, sie ständig weiterentwickelt, sie nie stehen bleibt. Und das merkt man auch an so Kleinigkeiten, weil ich bin gerade durch den Shop gegangen und habe gesehen, für dieses kleine Schnürchen, das am Reißverschluss dranhängt, damit man den Reißverschluss besser auf- und zumachen kann, das kann man nachkaufen in verschiedensten Farben, ganz grelle Neonfarben und auch meiner Meinung nach relativ langweilige Farben. Aber es ist eine Kleinigkeit, es ist nicht wahnsinnig notwendig, aber an solchen Details merkt man halt, dass sich jemand wirklich mit dem Produkt auseinandersetzt.
Es ist nicht jeder so farbenfroh wie du und so bunt. Aber diese Zip-Bänder sind auch reflektierend oder fluoreszierend, das heißt, es ist leichter in der Nacht, wenn es dunkel ist, den Reißverschluss zu finden. Und ja, ein kleines, aber feines Update zu den Produkten, die sowieso sehr gut sind, sehr leicht, sehr aerodynamisch und einfach Top-Qualität. Bestellen könnt ihr die ganzen Sachen auf www.cyclide.cc oder auch bei mir in meinem Online-Shop auf www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ein Bikefitting machen. Es gibt ja glückliche Menschen. Ich bin zum Beispiel einer von denen, die sind relativ unkompliziert beim Sitzen am Radl. Das heißt, mich kannst du eigentlich aufsetzen und mir tut nichts weh. Ich bin zum Beispiel einmal 24 Stunden auf einem Rundkurs gefahren in Berlin und habe erst im Nachhinein auf Fotos gesehen, ich sitze so komplett komisch am Radl. Gell? Das schaut irgendwie total ungut aus. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Sattel 2 Zentimeter reingerutscht ist, weil die Schrauben irgendwie locker geworden ist und ich habe es nicht gemerkt. Also ich habe jetzt nicht Knieschmerzen oder Rückenschmerzen gekriegt. Ja. Und aber manche Leute sind wahnsinnig sensibel und die merken sofort, es ist ein Millimeter oder beim Winkel irgendwas minimal verstellt und du hast irgendwie Probleme Komplikationen oder Schmerzen. Die Frage ist jetzt, wann merkt man, dass ein Bike-Fitting nötig ist?
Also ich würde mal jetzt so die scharfe These aufstellen, dass bei jedem ganz gut war, dass man Bike-Fitting macht. Und da geht es jetzt nicht ums Business, dass man jetzt sagt, man probiert jetzt Leute erreichen. Und ich hoffe, das wird bei mir jemand, der bei mir war, noch nie den Eindruck gehabt haben, dass es mir darum geht, dass ich ein Geschäft mache und irgendwie beim Probier da was einreden halt. Ja. Also ich glaube, was du da jetzt gesagt hast bei dir, ich meine, ich verfolge deine Laufbahn auch schon länger und ich schaue natürlich halt zu, wie du umhockst. Und mir interessiert mich natürlich auch immer, und es ist natürlich auch Talent, oder, dass man sagt, man hat, man ist sehr unempfindlich vom orthopädischen Bereich halt, weil es natürlich es gibt, jeder Mensch ist halt komplett anders. Und es gibt natürlich ein Leid, wo zum Beispiel ein Nerv viel freier liegt, der weniger eingebettet ist jetzt im Sitzbereich von Baugewebe, also Fettbaugewebe. Und die haben es natürlich schwieriger wie einer, der jetzt dort sitzt, und das hat jetzt aber nichts mit Körperfett zu tun, sondern einfach nur mit den Schutzhüllen, oder, zum Beispiel jetzt, oder. Dann habe ich einfach ein Talent, weil ich kann auf jeden Sattel fahren, oder? Das ist, nenne ich jetzt einmal Talent, oder? Oder dass ich mich nicht verletze, auch wenn ich mal 2 Zentimeter tiefer sitze, ja? Und es gibt einfach Leute, das ist aber in anderen Sportarten genauso, beim Laufen, wenn man schaut, es gibt Leute, die haben einfach, und da würde ich mir auch so sagen, weil mit Läufer arbeite ich ja genauso in der Physiotherapie, weil ich arbeite ja 40 Stunden in der Physio in der Woche so ungefähr, und da ist ja eigentlich auch so, ich habe öfters Ultra-Trail-Läufer und denen ja ein Talent ist, aber die waren eigentlich noch nie verletzt halt. Ja. Die haben halt bei mir, weil wir dann an der Technik arbeiten oder sowas, aber das sind jetzt nicht diejenigen, die sich da großartig verletzen. Das heißt, die kommen wahrscheinlich dann auch mal, deswegen würde ich mal behaupten, auch in die Richtung dann, weil wo ein anderer gar nicht hinkommt. Ja. Und dann haben wir halt 400-Meter-Läufer oder Marathonläufer, die sich dauernd wehtun, weil es einfach immer am Limit sind. Und ich glaube, das ist beim Laufen genauso, auch beim Radfahren genauso, dass man sagt, es kommt nicht jeder jetzt nur wegen orthopädischen Problemen zu mir, sondern halt entweder wollen wir Performance verbessern oder es gibt da Anfänger, die das erste Mal am Rad sitzen und das investieren, das sagen, ich will angenehmer fahren, komfortabler fahren, ich möchte mir in Zukunft auch nicht wehtun. Und ja, es gibt auch die wollen natürlich, wo es hauptsächlich um Leistung und Performance geht, genau. Und deswegen würde ich mal sagen, es würde jeden gut tun, dass man mal sowas macht, weil man sich auch mit seinem Körper ein bisschen beschäftigt da und mit dem, dass man sich mal selber sieht, wie man eigentlich da oben sitzt. Aber man muss natürlich, also man braucht das ja kein Einreden. Also das muss man natürlich, das muss jeder selber mal ausprobieren heute. Halt. Und es gibt natürlich auch viel Blödsinn in dem Bereich, weil der natürlich auch nicht geschützt ist. Also das heißt, man hat jetzt keine so Ausbildung, die jetzt so standardisiert ist, sondern irgendwie kann jetzt jeder sagen, ja, hallo, morgen bin ich Bikefitter und ich bin jetzt da der Experte und ich sitze jetzt alle aufs Rad und das würde ich von mir jetzt auch nie behaupten, sondern man lernt ja nie aus und probiert sich immer weiterentwickeln halt, ja. Genau. Und dementsprechend würde ich mal sagen, es tut jedem mal gut, also aber man muss halt irgendwie, es gibt ein paar gute Bikefitter, würde ich behaupten, wo ich selber hingehen würde und das ist schon mal interessant, glaube ich, dass man das jetzt mal anschaut halt, ja.
Du hast vorher über Gelenkswinkel gesprochen und ich bin jetzt auch schon lang genug in der Szene irgendwie drinnen, dass ich so verschiedene Hype-Cycles erlebt habe, was Sitzpositionen betrifft. Und mir kommt vor, Gelenkswinkel ist jetzt gerade der aktuellste Schrei nach den ganz kurzen Kurbeln.
Die verbaue ich übrigens schon ziemlich lang, seit einem Jahr. Ne? Also, aber auch nur, wenn es funktioniert. Ne? Also nicht erst seit der Pogacar die Kurbel vor. Ne? Macht es aber leichter. Also.
Genau, also du hast gesagt, man muss halt so finden, was zum Athleten oder zur Athletin passt. Du hast gesagt, als erstes schaust du dir mal die physiologischen Voraussetzungen an. Was ist dann der nächste Schritt? Dann schaut man sich mal an, was ist überhaupt das Ziel? Will ich schmerzfrei Radfahren? Will ich schnell Radfahren? Will ich bequem Radfahren? Oder schließen Sie die drei Dinge eh nicht aus?
Will ich ultra lange vielleicht Radfahren?
Genau, da habe ich auch den einen oder anderen, den ich einstelle. Vielleicht kommt da ja nochmal kurz drauf zurück dann. Aber ja, also es ist so, also ich würde mal sagen, dass man, ich kann jetzt ja nicht einen über sein Bewegungslimit hinaus einstellen, oder? Gerade weil man Systeme sagt, der ideale Gelenkswinkel ist jetzt, keine Ahnung, 145 Grad Kniestreckung, ja. Wenn ich jetzt bei den Radprofis nur mal zwei Beispiele nennen kann, das sind auch die Beispiele, die man ganz gerne nennt. Also der Großschartner Felix zum Beispiel, der sitzt sehr tief am Rad. Der Mühlberger Gregor zum Beispiel, der sitzt sehr hoch. Also der eine sitzt ungefähr bei 134 Grad, 135 Grad Kniestreckung, der andere sitzt bei 150. Und wenn ich die jetzt teilweise auf ein System sitzen würde, dann würden die beide nicht mehr in der Range drin sein. Und da haben wir jetzt bei zwei Fahrer, die 2 Millimeter gespielt. wenn ich den einen ein bisschen tiefer sitze, den anderen höher, die können auch nicht mehr fahren. Also, und das heißt damit, was ich damit sagen möchte, jeder hat halt seine individuelle Sitzhöhe halt. Und die ist natürlich ein bisschen bestimmt, wenn ich die rückseitige Kette anschaue, da haben wir jetzt ein Fasziensystem, wir haben das Nervensystem, wir haben Muskulatur natürlich noch, wir haben eine Beckenbeweglichkeit und so weiter. Das heißt, da haben auch so viele Themen, die da einspülen, die das bestimmen, wie hoch ich sitze. Das hat nichts mit Körperproportionen oder Lord zu tun. Natürlich, wenn ich jetzt langen Oberkörper, kurze Füße habe, dann kann ich mir vielleicht ein bisschen besser nach vorne neigen. Ja, okay. Aber wenn ich eingeschränkte Hüften habe, dann tue ich mir auch wieder schwer. Also das heißt, es ist, was ich damit sagen möchte, es ist total individuell und ich kann nicht alle Leute über einen Kamm scheren halt. Ja. Und darum bin ich eigentlich nicht so der Fan davon, dass man jetzt so, dass man jetzt sagt, du sitzt jetzt, es gibt eine optimale Range, wo du drin sitzen sollst von den Gelenkswinkel, weil das wird halt sehr viel gemacht halt und da können natürlich auch sehr viele Leute nicht fahren und das erwirkt, für mich erwägt es dann oft für das Thema, wenn man es Bikefitting nennt halt, ein bisschen einen verkehrten Eindruck, was das ist, weil im Prinzip das war ja dann ziemlich easy, dass man konnte es ja eigentlich eh jeder machen, dass man sagt, man kauft das System, sitzt denjenigen drauf und schaut ein bisschen, wo in den Gelenkswinkel drin ist, in der grünen Range und dann passt das, ja. Also das ist eigentlich so stelle ich mir das halt nicht vor und so habe ich ja nie selber die Erfahrung gemacht oder auch mit meine Kundschaften oder Patienten, dass das dann funktioniert halt. Ja. Also jeder ist total individuell und wir müssen uns das immer wieder neu anschauen halt und es ändert sich sogar über das Jahr gesehen einmal, dass ich noch Verletzungen oder es wird wer beweglicher, weil er viel in der Position trainiert oder ich gebe Übungen mit. Das heißt, man kann ja außerhalb vom Radar sehr viel in seiner Beweglichkeit arbeiten oder an Stabilität arbeiten und kann sie weiterentwickeln und das macht dann mega Spaß, dass man mal sagt, man entwickelt eine Position über die Jahre weiter und manche Amateure sehen halt einmal im Jahr dann, die bei mir vorbeischauen, bei manchen Profis arbeitet man öfters im Jahr dran und genau, das kann sich mal nach hinten oder nach vorne entwickeln und da muss man dann ein bisschen reagieren drauf. Ja.
Ich würde es auch noch, mir ist jetzt eingefallen, weil der Flo geredet hat von den Trends, die es halt immer wieder gibt. Kurze Kurbeln sind gerade aktuell, aber es hat ja die ovalen Kurbeln gegeben, Chris Froome. Es hat zum Beispiel die Mittelfußposition gegeben, die ja zeitlang aber einigermaßen beliebt war. Zum Beispiel Thomas Rohrecker war ein prominenter Vertreter.
Bin ich auch mal gefahren.
Ja, findest du diese Sachen, waren das Trends oder war das für diese Menschen irgendwie das Ideale? Und warum haben sie diese Sachen irgendwie nicht gehalten?
Also ich glaube, dass die kurzen Kurbeln werden sie auf alle Fälle halten. Da bin ich überzeugt davon, weil ich meine, ich mache das jetzt schon seit Jahren halt und wir haben einfach ein bisschen mehr, also die ovalen Kettenbadeln ergeben für mich nicht viel Sinn halt, weil du einfach immer wieder, also du probierst ja den oberen Todpunkt irgendwie verbessern oder dass du besser drüber kommst halt, aber da hat es ja relativ viel Verletzungen gegeben jetzt vor der Patella und es hat jetzt nicht wirklich, also da gibt es relativ viel Arbeiten drüber, also wenn es das richtig hinstößt, dann hat es ein paar Arbeiten gegeben, wo es halt vielleicht ein bisschen besser war, also was jetzt studienmäßig betrifft halt, aber der Großteil war eigentlich jetzt nicht effizient halt, ja. Wenn du jetzt aber eine kurze Kurbel sägst und du überlegst einmal, dass der Kurbelarm, also bei der kurzen Kurbel geht es ja nicht darum, weil ich mir viel Angst habe, dass der Hebel zu kurz ist, vorne, wenn die Kurbel, also wenn du das wie eine Uhr vorstößt, dann hast du oben, wenn die Kurbel oben steht, ist 12 Uhr, vorne ist 3 Uhr und unten ist 6 Uhr. Oder? Und wenn du das jetzt vorstößt, du hast jetzt oben bei 3 Uhr einen kürzeren Hebel, dann machen sie ein paar Sorgen, okay, ist ja logisch, dass die Hebelwirkung weniger ist. Ja? Die kurze Kurbel ist ja unten dann eigentlich egal, also wenn es jetzt bei 6 Uhr ist, aber interessant wird es dann, wenn es zwischen 9 und 12 Uhr und vor allem oben drüber über den oberen Totpunkt, weil natürlich, wenn wer einen langen Unterschenkel hat zum Beispiel und eine lange Kurbel dann noch, dann schiebt er natürlich ziemlich weit nach oben halt. Ja? Oder er hat zum Beispiel ein steifes Sprunggelenk, halt, also wenig, also du hast alle, also Extension halt, ja? Dann stirbt es immer weiter rauf und dann geht irgendwann die Hüften natürlich auch mal zu, halt, weil der Oberschenkel kommt ja am Oberkörper entgegen. Ist ja logisch, halt, ja. Und da ergibt es halt dann natürlich auch Sinn, dass man mal probiert, eine kürzere Kurbel raufschrauben. Jetzt ist aber, ich hoffe, ich bin nicht so technisch, aber es wird ja dann der Weg von der Kurbel kürzer und es kommt ja die Frequenz dann hoch. Ist ja logisch, weil wenn jetzt, das heißt, du fährst dann weniger Drehmoment, wenn du die Watt fixierst, ja. Und das funktioniert nicht bei allen. Also ich habe jetzt vor kurzem vor Alpecin am Fahrer eingestellt. Da hätte man von 172,5 auf 170 gewechselt, bei der 2680. Hat nicht geglaubt, der hat die Kurve nicht herumgebracht. Ist aber ein Profi, oder? Und das heißt, das funktioniert ja nicht bei jedem. Also das heißt, deswegen sehe ich gar nicht so als Trend, sondern bei einem Großteil von den Leuten gibt es Sinn, weil sie sehr viel steife Hüften haben und steife Sprunggelenke. Ja? Wenn ich die ganzen Patienten alle anschaue, oder? Und so Themen wie ovale Kettenbladeln, ich glaube, das wird nicht mehr kommen. Was war dann der andere Trend noch, was du gesagt hast?
Die Mittelfußposition, weil ja. Ich habe zum Beispiel das auch gespürt, ich fühle mich wohler, umso weiter ich nach vorne rucke. Ich bin ja zum Beispiel selber im Pedalbereich so, dass ich die Rennradglieds am Schuh so weit wie geht nach hinten tue. Aber die komplette Mittelfußposition, die habe ich einmal probiert, da habe ich mich nicht wohl gefühlt.
Ja, weißt du, du bist ja auch nicht jeden Tag gleich beweglich und ich würde mal sagen, wenn du das in die Mitte reinschiebst, dann ist natürlich, kannst du über Sprunggelenk immer weniger ausgleichen, gell? Also dann gibt es halt Tage, wo du vielleicht mal ein bisschen besseres Pedal unter dir gespürst, das wird ja beim normalen Fahren auch sein, oder? Wenn du wegfährst, hast du manche Tage, wo du einfach super gutes Pedal gespürst und an manchen Tagen kommt dir vor, okay, jetzt sitze ich einen Hauch zu hoch oder einen Hauch zu tief. Das heißt, das wechselt ja von Tag zu Tag auch ein bisschen halt. Ja. Und wenn du jetzt die Mittelfußposition hast, ich glaube, dann kannst du halt relativ wenig ausgleichen über Sprunggelenk. Das war mal die Tendenz, dass du jetzt sagst, okay, du nimmst die Wade ein bisschen raus und die rückseitige Ketten, aber die brauchst du natürlich, also ich finde schon, dass man die ein bisschen aktivieren sollte auch noch halt, aber ich bin auch jetzt ein Fan, also wenn du jetzt so das Klassische wie beim Tourheftel liest, dass man sich jetzt so einfach unter die Verbindungslinie legt zwischen Großzehengrundgelenk und Kleinzehengrundgelenk und dann ist man auf der Achse drauf. Das funktioniert bei ein paar, aber das müssen wir auch immer austesten und ich bin eher ein Fan davon, dass man es ein bisschen weiter hinten hat, weil man oben wieder im oberen Todpunkt leichter tut, dass ich drüber schieben kann über den Todpunkt halt. Ja. Und ich kriege ein stabiler Sprunggelenk und bei den jungen Fahrern vor allem probieren wir natürlich sehr viel üben, dass die nicht spitzeln, also dass die Fersen jetzt nicht heben zu viel, weil natürlich mache ich da wieder einen Hüftwinkel zu und die Mittelfußposition ist dann natürlich bei Fahrern, die jetzt ein bisschen steiler Sprunggelenk haben, funktioniert das oft gar nicht halt. Ja. Und ich möchte eigentlich ein richtig schön stabiles Sprunggelenk haben und da muss ich es jetzt nicht in die Mitte setzen, aber also es ergibt schon oft, gerade bei deinen Distanzen, wie du hast, ergibt es natürlich schon sehr viel Sinn oder bei, ja, wie jetzt bei den jetzt ISO-Betreuern, wie beim Peter Philipp und so, dass man natürlich jetzt nicht zu weit vorn sind, weil man die Wade zu sehr aktivieren dann und er kommt oben nicht so gut drüber einfach halt, ja. Aber das muss man auch wieder ausprobieren, aber ich würde auf alle Fälle nicht zu weit vorn fahren, also wenn da wer zuhört, dann würde ich es eher weiter zurückschieben, lieber wie zu weit vorn haben. Ja. Also lieber zwei zurück wie zwei vorne. Ja.
Genau. Wir haben jetzt schon ganz oft von dir gehört, dass so irgendwie die Beweglichkeit in der Hüfte ein bisschen ein limitierender Faktor sein kann. Ist das so ein typisches Problem, das sehr, sehr viele Radsportlerinnen betrifft, dass die Beweglichkeit in der Hüfte nicht da ist?
Boah, ich glaube, das betrifft generell die normale Bevölkerung. Also wir haben jetzt nicht gerade die Yogis, die meisten. Und ja, wir haben ja sehr viel sitzende Tätigkeit, oder? Und also ich glaube, dass so jetzt, vor allem bei den Amateuren und so, wenn du jetzt den ganzen Tag am Arbeitsplatz sitzt und ja, vielleicht bei den älteren Generationen auch noch, wo jetzt nicht so viel auf die Hüften geschaut wird nach der Geburt, also wo ein paar eingeschränkte Hüften auch herumrennen. Das siehst du sehr oft, also jetzt ganz normal in der Durchschnittsbevölkerung gibt es jetzt, sagen wir mal, mehr Hüften, die jetzt in der Beuge und Innenrotation ein bisschen schlechter sind, wie das jetzt viel Gute gibt. Also, und das widerspiegelt sich ja dann einfach ganz normal bei der normalen, sagen wir mal, Radpopulation auch, dass da eigentlich ziemlich ähnlich ist wie bei den normalen Leuten halt, die halt nicht Radl fahren. Ja. Und das kann man sich ein bisschen erarbeiten, und aber manche haben da ein bisschen mehr Glück halt. Ja. Und wenn du jetzt einen Mountainbiker hast oder so, dann ist es vielleicht nicht so tragisch, oder? Weil der natürlich viel aufrechter sitzt. Aber je näher du dran bist an Richtung Zeitverposition, je mehr du oben liegst, je mehr dein Becken nach vorne kippt, desto wichtiger wird es halt, ja. Genau. Und ja, deswegen ist das gar nicht so unentscheidend.
Es gibt ja von den Radlherstellern unterschiedliche Rahmengeometrien für Frauen und Männer. Wie wichtig ist das zum Beispiel? Hat das wirklich so viel Sinn, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt als Frau mir Radl kaufe, soll es wirklich eine Damengeometrie sein? Oder ist es so ein minimaler Unterschied, dass ich das zum Beispiel durch eine richtige Einstellung, Vorbau, Lenkehöhe und so weiter, dass ich das quasi ausgleichen könnte?
Boah, also ich bin jetzt nicht unbedingt so der Fan davon, dass man jetzt eine eigene Damengeometrie macht halt, ja. Also vielleicht in dem Sinn, dass man Reach ein bisschen kürzer macht, also aber das ist jetzt auch sehr verallgemeiner, gell, weil es gibt ja wieder bei den Frauen auch komplett unterschiedliche Proportionen. Das ist ja das Schöne, wenn ich oft von der Seite zuschaue beim Fahren, dann siehst du eigentlich so richtig schön, wie jeder total anders ist. Also wie die Unterschenkellängen haben anders, die Oberschenkellängen, einer hat lange Arm, kurze Arm, langen Oberkörper, kurzen Oberkörper. Also es ist ja voll spannend, wie unterschiedlich wir alle sind. Und das ist eigentlich auch sau cool halt, wenn das so ist. Und ja, also wenn es jetzt so, sag mal, wenn ich jetzt mal ein bisschen verallgemeinern möchte und ich nehme eine größere Frau zum Beispiel, also die jetzt so, ja, sag mal, wenn es 75, ganz 80 ist, so in dem Bereich gibt es ja öfters mal, die haben oft ziemlich lange Beine und was ja grundsätzlich ja gut ist. aber und einen kurzen Oberkörper halt. Ja. Und da ist halt manches Mal schon so, dass es halt Sinn ergibt, dass man kürzere Geometrien hat. Ja. Also wie zum Beispiel das Canyon, das Zeitfahrrad von Canyon funktioniert bei, zum Beispiel bei wenn wer lange Beine hat, generell, aber es ist jetzt bei den Herren genauso, einen kurzen Oberkörper, weil es auch sehr kurz gebaut ist halt, oder für manche zu kurz. Ja. Und da kann jetzt zum Beispiel dann, da weiß ich dann schon, okay, die Geometrie funktioniert für die Person super halt. Ja. Aber das ist jetzt total unabhängig, ob das jetzt ein Herren- oder ein Damenrad ist. Ja. Ich glaube eher so, dass die Frauen oft durchs Bindegewebe ein bisschen beweglicher sind sogar und manches Mal sogar extremere Position fahren könnten halt. Aber halt oft, wenn du schaust bei den Radlrennen, da haben sie jetzt, sitzen jetzt ja noch nicht alle so top oben, weil die oft noch, das Thema noch nicht ganz so dort angekommen ist manchmal und was ein bisschen schade ist, ja. Aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht so der, also ich glaube, wir haben so verschieden alle, dass man eigentlich nicht unbedingt der Herren-Damen-Geometrie machen kann, sondern wir brauchen generell ein bisschen mehr Stack bei voll viel Leuten. Das heißt, dass Steuerrohr nicht zu tief unten ist, also mehr so, wie man es bei einer Endurance-Geometrie eigentlich sieht, was eigentlich bei sehr viel Hobbyfahrer eigentlich sehr viel Sinn macht, dass man jetzt nicht unbedingt eine Geometrie hat, wo man kurze Steuerrohr hat und wenig Stack hat, also Stack müsste von Mitte Tretlager auf die Oberkanten vom Steuerrohr, und da würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr steilere Sitzrohre hätten und mehr Stack hätten, ja. Und beim, das ist mir noch mehr wurscht wie der Reach, also der nach vorn geht, eben dort. Und weil der
nur kurze Rückfrage, Stack, Reach, Drop, ich weiß die Wörter, die sind im Umlauf und die sind wahrscheinlich eh bekannt, aber ich bin mir selber oft nicht ganz sicher, vielleicht können wir das nochmal kurz erklären. Also Stack ist quasi die Höhe.
Ja, genau, du misst vor praktisch, du legst gerade rauf von Mitte Tretlager und gehst dann im rechten Winkel praktisch rüber bis zum Steuerrohr und misst dann halt, wie hoch das ist, genau die Höhe. Und der Reach wäre praktisch, wie weit das dann von die Distanz ist, praktisch von der Geraden, die du durchs Tretlager nach oben legst, also praktisch vertikal, und dann wie weit es dann rüber geht, bis wieder zur Oberkante vom Steuerrohr. Und das sind jetzt, und plus ein Sitzrohrwinkel, das sind natürlich schon wichtige Größen. Und dann kannst du natürlich nur sagen, okay, wenn du ein Rad aussuchst, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe haben möchte, dann nehme ich mir vielleicht eins mit einem flachen Lenkrohrwinkel vorn, weil dann einfach ein bisschen längerer Radstand da ist. Dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe drin, wie wenn ich ein nervöses Radl habe, wo einfach, sagen wir mal, ein steiler Lenkrohrwinkel ist. Halt, ja. Also auf solche Sachen schaue ich halt dann, wenn mich wer fragt, wir sollen uns gemeinsam ein Rad aussuchen und davor halt, dann schauen wir uns das mal an, wie eben vor den körperlichen Voraussetzungen ist und welcher Rad dazu passt und genau. Und im Durchschnitt würde ich mal sagen, dass es ganz gut ist, ein steiles Sitzrohr und ein bisschen mehr Stack wird bei viel Leute ganz gut funktionieren. Ja.
Ich wollte da kurz einhaken. Also man sieht das ja oft jetzt auch im nicht im Spitzensportbereich, aber oft im Hobbybereich sieht man das sehr oft, wirklich wunderschöne, teure Rahmen auch und dann sehr lange, steil nach oben ragende Vorbauten oder irgendwelche Lenker mit nach oben gebogenen Obergriff, dass man halt in die Höhe kommt, dass der Rahmen halt nicht hergibt.
Ja, also genau, das ist eben genau das Thema halt, ja. Genau, weil ich arbeite mit ein paar Herstellern zusammen, also dass wir halt probieren, die Geometrie ein bisschen verbessern, also jetzt aktuell mit zwei verschiedenen halt, und da ist dann auch so, dass ich, also wenn man es jetzt bei vielen nehmen das Tarmac zum Beispiel als Ideal halt. Ich würde das zum Beispiel vom Sitzrohrwinkel eben auch noch ein bisschen steiler machen, ein bisschen mehr Stack machen. Es funktioniert bei vielen, dann fahre ich nicht mit 6 Spacer durch die Gegend, ja. Also, und das ist im Profibereich aber auch nicht anders. Also, dass man sagt, also die wenigsten können das wirklich flach rausfahren, also, ja. Und, wird oft mehr Sinn ergeben, wenn man Radl baut für die Allgemeinheit, dass man sagt, man schaut ein bisschen auf das, dass man, außer es ist auch egal, wenn ich jetzt 6 Spacer draufgebaut habe, aber so generell ergibt es natürlich schon Sinn, dass man die Geometrien vielleicht ein bisschen mehr in der Zukunft an die Leute anpasst und nicht an das, was sich die Ingenieure jetzt unbedingt vorstellen, wie wer oben sitzen sollte halt, ja, sondern was halt die Realität ist und das sieht man halt dann tagtäglich halt und wo wir dann sehr viel rumbasteln müssen mit den integrierten Cockpits, dass man das dann noch hinkriegt und tut oft ein bisschen weh, wenn man dann sagen muss, okay, sorry, wir brauchen jetzt Zero Setback stützen, also das heißt eine, die, wo wir weiter nach vorn kommen und die kostet wieder was, oder wir müssen das Cockpit tauschen, das integrierte schöne Cockpit wegtun, das 700 Euro kostet, weil das funktioniert nicht, da ist man dann oft fast lieber, wir haben am Vorbau einen Lenker und wir können das gescheit einstellen, weil mir ist lieber, wir sitzen gescheit oben, wie das wir jetzt ein Rad haben, was eine Lawine kostet und ich sitze nicht gescheit oben heute, halt, ja. Also das ist, also mir wäre das wichtiger heute halt, und Ich bin ein ziemlicher Radlfreak, also für mich persönlich ist beides wichtig. Aber ja, also von dem her, genau. Wenn man es aussuchen kann, sitze ich lieber gescheit oben, wie dass ich jetzt das schönste Radl habe.
Ja. Ich wollte gerade sagen, für viele ist aber eher das Motto, egal ob es funktioniert oder nicht, Hauptsache es schaut gut aus.
Ja, voll, ja. Ich meine, Style first halt, ja. Ist auch nicht unwichtig, aber ja.
Ja, und
aber, ja.
Für viele ist es halt so, dass Fuhren diese Spacer-Ringe unterm Lenker, dass das halt einfach schlecht ausschaut und deswegen damals weg. Und wenn ich dann Rückenschmerzen habe oder sonst was, ist das wurscht. Der Meinung bin ich auch nicht unbedingt. Und ich wollte ja auch schon fragen, welche Freude du hast mit den ganzen intern verlegten Zügen. Ich meine, es ist jetzt bei den Rennrädern auch schon richtig kompliziert worden. Die Bremsleitungen für die Scheibenbremsen sind innen. Wenn du in Lenker umbaust, wenn du ihn höher machst, musst du quasi das komplette Radl zerlegen, die Bremsen entlüften. Bei den Zeitvorrädern ist es noch viel schlimmer. Machst du das dann selber, wenn wer zu dir kommt und sagt, hey, bitte mach mal die Position so, wie sie passt, oder gibst du das an einen Mechaniker ab, weil du hast wahrscheinlich nicht den ganzen Tag Zeit, um den Lenker höher zu bauen.
Ja, gut, deswegen brauchen wir manchmal beim Zeitverall auf 5 Stunden. Also das ist halt, das heißt, wir arbeiten dann meistens auch zu zweit dann halt, dass wir zumindest mal 4 Hände haben. Ob wir dann eine Bremsleitung dann wieder neu verlegen und anschließen, das machen wir normalerweise. Also was ich auf alle Fälle tue, also dass ich eine Bremsleitung mal abschneide, vor dem schaue ich jetzt nicht, wenn ich die Position hinkriegen möchte. Da muss man es halt dann wieder neu verlegen dann am Ende. Aber ja, wir bauen schon so möglichst viel um. Also ich habe auch sehr viel Material da. Das heißt, wir haben ein relativ großes Lager noch mit Teilen. Und wir probieren schon möglichst viel umbauen. Und ich habe auch meine Mechaniker dann, wollen wir ja, also manchmal lassen wir das Rad bei mir stehen und dann wird es dann umgebaut halt, ja. Aber genau, also wir, mit den Cockpits habe ich natürlich nicht so viel Freude, aber das ist auf der Alltag halt, ja. Und das wird auch immer besser. Also heute habe ich einen Giant da gehabt, also ich darf nicht so viele Namen wahrscheinlich sagen, aber da ist einfach innen offen gewesen. Es schaut von außen aus, wie wenn alles innen verlegt ist. Also da haben sie die Ingenieure dann wieder was gedacht. Das ist schon sehr cool, wenn du die Kabel unten frei liegen hast. Das schaut aus wie ein integriertes Cockpit und du hebst das einfach runter. Und das ist mega. Und da freue ich mich natürlich sehr. Und manches Mal freue ich mich nicht so, wenn da was komplizierte Aufbauten gemacht werden, wo sie irgendwer austoben hat dürfen, der, glaube ich, da noch nie selber geschraubt hat. Also da fluche ich manchmal ein bisschen, aber so ist es halt, ja. Und das ist die Herausforderung da beim Schrauben, ja. Also mittlerweile kann ich schon nicht so schlecht schrauben, es wird schon mit der Zeit, genau. Und da habe ich sonst immer noch mein Papa, die alte Schrauberlegende, der ist dann auch noch dabei. Und der hilft mir da bei den komplizierten Fällen und der ist ja schon, den kennt der eine oder andere schon und genau, und die freuen sich dann. Das haben schon ein paar sogar gefragt, wann er nicht dabei war, wo der Papa ist. Also das ist anscheinend mittlerweile schon wichtiger wie ich.
Jetzt haben wir die Kurbeln besprochen schon. Der nächste Trend, wo ich jetzt sagen würde, das ist auch eher ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben, sind die schmalen Lenker. Siehst du das auch so?
Ja, also ich bin, also meine so das, ich würde mal sagen, die ersten, die da losgelegt haben mit dem Thema, war eigentlich so N-Wave, finde ich, also mit dem, der oben halt einfach schmal ist und dann ein gutes Flair hat nach unten, also dass der Basebar ein bisschen breiter ist. Finde ich, also Basebar, der Unterlenker meine ich jetzt, finde ich super halt, weil wenn du jetzt die Schultern so misst, die misst ja eigentlich meistens, die meisten messen das im Stehen auf, wenn ich jetzt aber meine Arme nach vorn gibt, dann gängen die Schultern ja automatisch zusammen, also wenn ich beim Mist, dann sitzt am Rad oben, dann greifen die meisten eigentlich mit einem 40er-Lenker eigentlich schon ziemlich weit raus halt, ja. Also das heißt, dass du eigentlich gar nicht mehr in der Achsen stehst und von der Aerodynamik braucht man nicht reden, also dass natürlich schmäler besser ist, aber ja, für den Komfort hast du nicht unbedingt immer, dass ein breiter Lenker unbedingt komfortabler ist. Ich finde halt, vom Fahrtechnisch ist es natürlich schon so, weil du mehr Stützflächen hast, also wenn du jetzt im Wiegetrieb bist und du fängst gerade an und du wirst jetzt dann vielleicht nicht gleich einen 35er Lenker aufbauen, aber wenn ich jetzt in der Abfahrt bin und ich habe jetzt unten einen guten Flair und habe unten 40 und bin oben bei 37 oder sowas oder 38 funktioniert bei viel ganz gut. Also BMC hat zum Beispiel beim Teammaschinen eher nur mehr 36er Lenker, also da gibt's gar nichts mehr anders und unten ist der 42. Funktioniert super halt. Genau, und ich bin ja eher Fan davon, dass man schmälere Lenker fährt und ich glaube bei dir, Flo, du fährst auch einen schmäleren Lenker, oder?
Und da genau, ist ja. Ich war an 37er und unten 40, also kann extremen Flair, ja.
Ist das aber nicht eher ein Gravel-Bike, Lenker? Oder ist das für Rennradler auf der Straße ganz gleich, dass die, was man jetzt immer öfter sieht, oben schmal, unten breit?
Genau, also der Pogacar zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder von ihm reden, der fährt eigentlich schon lange den NW so halt und das NW-Cockpit, es sind die meisten Cockpits sind mittlerweile so, also das Aero-Radl eben von BMC ist genauso, es sind ganz viel, was in die Richtung gegangen, dass sie ein bisschen am Flair haben, mal mehr, mal weniger, aber es ergibt auch schon Sinn, dass die Unterlenker für die Abfahrt oder für, wenn es jetzt um einen Sprint geht, dass du halt eine Stabilität hast und oben kriegst du die Arme schön zusammen und kannst die eigentlich schon drauflegen. Ich bin ein Fan von Lenker, die auf ein bisschen längeren Reach haben. Also das sind nicht unbedingt die Kompaktlenker, sondern eher ein 80er und voll lieber einen kurzen Vorbau. Und kann dann mein Handgelenk ein bisschen schöner ablegen dann noch, dass ich mehr Flächen habe, wo die Aerolenker auch noch schön sind halt dann zum Drauflegen. Also wenn es jetzt bei dir bei deinem Specialized zum Beispiel oder Christoph, dann hast du ja eigentlich auch oben, was die Handgelenke theoretisch ablegen kannst. Ja, wenn da noch ein bisschen ein längerer Reach ist oder so, dann bist du natürlich noch komfortabler, weil du nicht so viel stützen musst im Trizeps. Also gibt's schon ein paar Sachen, die da Sinn ergeben, wenn's du, also den richtigen Lenker finde ich ja sehr entscheidend und auch die richtigen Griffe. Also da ist jetzt dann, ich meine, das rede ich von ein paar Hersteller, aber das ist, SRAM hat jetzt zum Beispiel der neue Griff ist jetzt 7 mm länger geworden, was super ist, weil du einfach super schöne Griffmöglichkeit hast und die super schön drauflegen kannst, finde ich super heute. Halt, also taugt mir voll. Ja, finde ich ganz gut, dass die den Zylinder flach gelegt haben. Da.
Ja, und vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis. Also wir haben vorher von Reach geredet.
Also
das war der Reach im Rahmen.
Ja.
Und jetzt reden wir vom Reach im Lenker. Und zwar, das ist dann die Länge bis zum Bremshebel.
Ja, genau, was das Mitte, also der Bogen praktisch, wie weit er nach vorne geht, von Mitte Lenker bis Mitte, also Mitte Oberlenker bis Mitte Lenker vorne am Bogen, halt am Ende vom Bogen, ja, genau. Und da taugen mir eigentlich so Lenker, also die jetzt zwischen, sag mal, ein Kompaktlenker hat meistens 70, wenn du so viel allgemein hast, halt, und ein bisschen ein längerer Reach hat meistens ist 80, halt, ja, genau, also das sind so die Standardmaße, die es gibt halt, ja. Und dazwischen gibt es halt auch noch ein bisschen was, oder ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, genau.
Wir wissen jetzt schon, dass jeder im Prinzip spezielle Anforderungen hat. Du hast einmal die körperliche Voraussetzung, die Beweglichkeit, dann natürlich, ob das Ziel ist, aerodynamischer zu werden oder komfortabler am Radl zu sitzen. Aber trotzdem, du hast ja einige Langstreckensportler. Ist für die Ultradistanz irgendeine spezielle Anforderung, die du siehst?
Ja, also was jetzt bei, also die für nächstes Jahr fürs RAM, also eigentlich für heuer fürs RAM, Entschuldigung, wir haben ja schon 25, habe ich jetzt ja die zwei Leiter eingestellt jetzt halt fürs Rennen halt, also genau, und jetzt also für die Ultradistanzen haben natürlich schon ein paar Faktoren wichtiger, also für mich ist da einer von den wichtigen Faktoren ist eben der Nacken halt, weil der natürlich sau viel aushalten muss in der Zeit und ja, und natürlich der eine oder andere hat da natürlich seine Probleme damit, wo es das Nervensystem wird ziemlich komprimiert oben über die Dauer, deswegen gibt es ja manche, die auf dem Nacken gar nicht mehr halten können, was natürlich jetzt die Muskulatur wird mit der Zeit sehr beansprucht, also dem wäre jetzt natürlich nicht so extrem raufsitzen, dass er sich schwer tut, dass er nach vorne schauen kann, ja. Und den einen oder anderen Fahrer muss man dann praktisch eher sogar probieren, zum Überreden, dass man entspannter raufsitzt, genau, und da arbeitet man mit der Zeit jetzt auch dran, aber das ist so, ja, dass man die Distanzen haben natürlich so extrem, dass man, also es wird sicher irgendwo ein Problem kommen und der Sitzbereich, der Nackenbereich, der Rückenbereich, das sind so die Hauptthemen halt. Bei den Knie sehe ich jetzt eher weniger, dass da Themen sind, aber so der Nacken ist für mich so eins für die Kernthemen, dass der passt und dass wir eine Mischung haben aus schon einem guten Komfort und also sehr wichtig der Komfort natürlich und aber noch eine gute Aerodynamik haben, die man einfach lang fahren kann, halt, ja. Genau.
Wir haben das jetzt unlängst schon mal angesprochen, wo wir im Prinzip einfach nur beobachtet haben, dass diese Schirmer-Snack-Problematik jetzt öfters auftritt. Zumindest gefühlt ist das mein Eindruck als vor 10 Jahren oder so. Ist das vielleicht deswegen, weil jetzt öfters die Leute aerodynamischer am Radl sitzen möchten, weil es natürlich Vorteile bringt, du sparst Leistung, du bist schneller, aber irgendwo ist dann doch das körperliche Limit da und das merkt man vielleicht nicht nach 12 Stunden, nicht nach 24 Stunden, sehr wohl aber nach 3 Tagen. Deswegen kann man es vielleicht im Training gar nicht wirklich einschätzen richtig und wahrscheinlich auch beim Bikefitting. Du kannst natürlich nicht voraussagen, wie wird der Körper, der jetzt gut am Radl sitzt, sie noch 3 Tage quasi verhalten.
Ja, ich kann mir aber den Nacken anschauen halt und schauen, wie viel Streckung der in die Segmente oder in die Kopfgelenke zum Beispiel und in der Halswirbel sein oder im Übergangsbereich von der Hals zur Brustwirbel sein. Und bei die Leute, die bisher eingestellt haben, die das gehabt haben, die haben auch ziemlich steif da oben in dem Bereich, ja. Und da probieren wir das natürlich auch gerade zum Verbessern, aber du hast recht. Ich glaube, du hast dir das fast ein bisschen eingeläutet, oder? Mit dem Zeitverradl, also sehr viel bei den Ultra-Geschichten vorne halt. Und ich glaube, also von dem her, ja, also jeder probiert mehr aerodynamisch vorne. Und wenn du voll drinnen hängst in der Streckung ziemlich lang, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann, also ich bin schon davon überzeugt, dass du ziemlich viel komprimierst im Nervensystem. Und da bewegen wir uns natürlich vorher auf der Rasierklinge dann irgendwie, wenn du dann noch dazu ein bisschen einen eingeschränkten Nacken hast, dann holst du das natürlich noch aus Segmente raus, wo du das dann nur mehr komprimierst. Und ich glaube, die tun sich dann schwerer und da hast wahrscheinlich wie bei dir jetzt wahrscheinlich auch wieder ein ziemliches Talent, dass du das so lange fahren kannst ohne Probleme halt. Ja? Weil ich glaube, ich höre euch im Podcast auch öfters mal beim Einlagen bauen meistens. Und da habe ich aus dem mal gesagt, du hast das noch nie gehabt, glaube ich, oder? Also das ist...
Ich habe das Schirmersneck noch nicht gehabt, nein. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich war 2013, ich war nicht der Erste, der beim Race Across America Zeit vor Radl gehabt hat.
Ah, wirklich? Okay.
Aber ja. Ich glaube, ich war einer der Ersten, der es vernünftig durchfahren hat können. Und oder am 5., 6. Tag auch noch fahren hat können. Nur war es bei mir damals halt das Triathlon-Modell vom Specialized Schiff. Und es war natürlich nicht so viel eingestellt. Also wenn ich heute Fotos anschaue, ich bin da trotzdem relativ komfortabel oben gesessen. Und heute sehe ich halt oft Leute bei Ultrarennen, die sitzen halt oben wie der Remco Evenepoel bei einem 40-Kilometer-Zeitfahren. Und dass das halt irgendwie nicht gut gehen kann, ist irgendwie fast klar.
Weil ja, es gibt natürlich
echtes, unterirgendformes Zeitfahrradl habe ich beim Ram halt nicht verwendet.
Ja, es gibt natürlich viele, die genauso oben sitzen wollen halt, und ich muss da immer probieren, dass man, also das ist tatsächlich, dass du da genau in die Gegenrichtung arbeiten musst, dass man es mit jedem Mal ein bisschen probiert zum Entschärfen das Ganze, weil natürlich die Vorbilder kann lustigerweise dann oft die Straßenpositionen, was ich jetzt dann auch immer eher lustig finde, weil ich kann nicht 40 Kilometer Einzelzeitform vergleichen mit einem Rennen, wo ich ein paar tausend Kilometer fahre. Also das ist natürlich, es ist schon das Grundding ist schon, dass ich es natürlich so lange wie möglich durchfahren kann und nicht, dass ich jetzt die letzten Watt raushole durch die Körperposition. Ja. Und der gute Mix ist wahrscheinlich, und wenn ich richtig gut sein möchte, dann wird er wahrscheinlich in Zukunft so sein. Jeder probiert sich irgendwann das Limit hintasten heute halt, und da wird es genauso sein heute. Halt, ja. Also dass da jeder natürlich ist dann, so wenn du erst noch 3 Tage drauf kommst und dann ist es eigentlich schon spät, dann ist es natürlich nicht so cool, oder? Halt, ja. Das ist natürlich, weil dann wird es natürlich eine lange Zeit, wo du noch unterwegs bist. Ja. Und ja, wenn man das einmal sieht, wie das dann ausschaut, dann ja, schaut ja schrecklich aus, als dann die geschildert wird, dass es dann ist. Aber ja, das ist natürlich so eine Sache, die probiert man zum Vermeiden und drumherum arbeiten halt, ja. Aber ich glaube, wenn das wer schon mal gehabt hat, dann kann man schon mal davon ausgehen. Also es war interessant, weil so viele Leute habe ich das jetzt auch noch nicht bei mir gehabt, die das schon gehabt haben. Aber die, was da waren, haben eigentlich alle einen steifen Nacken gehabt, ja. Also und haben doch ziemlich eingeschränkt gewesen. Also wo man vielleicht ein bisschen was in der Physio dann schon nochmal gut mobilisieren kann, oben in dem Bereich. Und natürlich die Position dazu baut halt, ja, genau.
Jetzt hast du gesagt, die Leute kommen zu dir natürlich mit dem großen Vorbild oder den großen Vorbildern aus dem Profibereich. Ich bin ja immer wieder schockiert, wie kleine Rahmen die fahren und wie lange Vorbauten. Jetzt gar nicht auf das eingehen, sondern meine Frage ist eher, also was sind so die äußeren Limits, wie kurz kann ein Vorbau sein, beziehungsweise wie lang kann ein Vorbau noch sein, dass es halbwegs sinnvoll ist und wann muss man eine Rahmengröße größer oder kleiner gehen?
Ja, also wir müssen natürlich immer sehr viel drum herum arbeiten. Also ich glaube, so die längsten Vorbauten, die ich normal so raufschraube, haben jetzt 140er Vorbauten zum Beispiel. Der Kim Heiduk zum Beispiel, genau, der hat einen 140er Vorbau, das ist jetzt das längste, was ich so habe. Und sonst einen 60er-Vorbauten, das ist das andere Ende. Und da müssen wir uns halt bei den Rahmen einfach drumherum arbeiten halt, ja. Weil wenn sich wer gerade ein neues Rad gekauft hat, dann wäre ihm jetzt nicht so, also kann ich schon sagen, okay, sorry, der Radl ist jetzt, der Radlhändler hat sich leider mit der Größe ein bisschen verdammt und wir müssen jetzt leider sehr was Kleines raufschraufen. Aber da haben wir jetzt wieder beim Punkt, was wir vorher gesagt haben, weil wenn ich jetzt ein kleines Radl nehme und ich komme jetzt schlecht nach vorne, also was ja oft der Fall ist, gell? Und wenn ich jetzt dann einen kleinen Rahmen nehme, dann habe ich halt dafür wieder weniger, was ich vorher beschrieben habe, den Stack, also die Höhe vorne halt, ja? Und weil der reduziert sich ja bei der kleinen Rahmennummer. Das heißt, oft ist da voll der Kompromiss, weil auf der einen Seite mit der größeren Rahmen habe ich zum Beispiel dann hänge ich nicht so nach, also in dem Sinn habe ich mehr Höhe halt. Ich bin dafür, muss in Kürze im Vorbau fahren und nehme mir einen kleinen Rahmen wieder, dann geht man wieder die Steuerrohrlänge ab oder der, was wir vorher schon besprochen haben, der Stack ab. Und da war es eben cool, also darum sage ich, viel braucht man eigentlich die richtige Rahmenhächen und dann ein Endurance-Radl, also mehr. Also weil es dann nicht so nach vorne hängen und wir hätten viel mehr Spürraum. Ja. Und da muss die Industrie, glaube ich, auch hinkommen, dass man die Leute baut, also die Radeln so baut, wie die Leute die brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem 60er-Vorbau arbeiten muss, dann ist das natürlich zum Steuern nicht mehr so toll halt. Ja. Und wenn ich jetzt einen 140er-Vorbau raufbauen muss, dann ist das meistens ja wirklich nur bei den, ich meine, die Radprofis fahren das so, aber es ist jetzt ja nicht jeder Radprofi, gerade weil der Radprofi ist, dass der super am Rad umsitzt halt. Ja. Also das ist, muss man auch sagen halt. Ja. Und es sind sehr viele Dogmen unterwegs von so war es schon immer und so bleibt es ja. Und man muss halt dann doch oft sehr viel probieren zum Aufbrechen halt, ja. Und drum neu denken ein bisschen und nicht an die alten Dinge immer festhalten, ja. Also ein langer Vorbau ist nicht unbedingt immer so top, also ich würde eher, und als kurzer Vorbau ist genau das Gleiche, also da geht es mir um Steuern, dann finde ich, und wie man über dem Vorderrad, also beim Langen hängst du da sehr über das Vorderrad drüber, bist halt sehr frontlastig halt und das hängt ein bisschen von den Steuerkünsten dann ab, aber grundsätzlich für die meisten Leute war es wahrscheinlich gut, sie hätten die richtige Rahmengröße und die würden sie eher Endurance Geometrie nehmen. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beantwortet.
Ja, alles klar. Apropos, es bleibt immer alles gleich. Wie ist es mit dem Laufe der Zeit? Der Körper ändert sich, wenn ein paar Jahre vergehen, ändert sich vielleicht auch die Mobilität. Macht es dann Sinn, das nach ein paar Jahren wieder zu checken, wieder nachzubessern und vielleicht die Sitzposition zu adaptieren?
Ja, auf alle Fälle. Also wir machen das normalerweise, bei den meisten machen wir das so einmal im Jahr, dass wir zum Beispiel uns für eine Stunde treffen und es kann passieren, dass ich dann sage, na, also eigentlich ändert sich gar nichts, weil es hat sich nichts geändert. Der war dann, ist dann eine Zeit lang hergefahren, meistens für in dem Fall nur, dass ich sage, wir ändern nichts. Und bei viel kann man aber dann schon was anpassen, so, dass man sagt, es gibt ja sehr oft, dass zum Positiven was entwickelt, wenn man zum Beispiel mit Übungen ein bisschen was tun außerhalb, dass man sich zum Beispiel auch immer 5 Minuten Zeit nimmt, bevor man aufs Rad steigt, das kann ich nur empfehlen für viel, dass sie die Matten ausruhen, meistens kommt man von der Arbeit heim, man will gerne aufs Rad springen sofort, also ich habe jetzt, so kenne ich das halt, wenn ich jetzt mit in der Physio fertig bin zum Arbeiten, ich will echt gerne aufs Rad, also ich habe jetzt keinen Bock, dass ich die Matten ausruhe, aber es wäre schon sehr, sehr, sehr gut, wenn ich mal hergehe und ich sitze den ganzen Tag am Arbeitsplatz oder ich zum Beispiel stehe den ganzen Tag und ich räume mir die Matten aus und ich mache ein bisschen Mobility, bevor ich aufs Rad steige, also dass ich einfach schaue, dass ich mich ein bisschen beweglich mache, dass ich alles ein bisschen mobilisiere und erreiche nur 15 Minuten. Und wenn ich das aufsummiere über das ganze Jahr gesehen, dann rechnet das einmal zusammen, wie viel Zeit du dann eigentlich investierst mit nur 5 Minuten Arbeit, das du machst oder 15 Minuten, wo du später aufs Rad gehst. Da fühlst du dich beim Wegfahren schon besser und du wirst mit der Zeit ja weiterentwickeln und dann macht es ja wieder Sinn, dass man wieder mal schaut, vielleicht können wir das Ganze nur ein bisschen verbessern oder in einer mehr Aero werden, was auch immer halt, oder einen Tritt verbessern wieder und so weiter, genau. Also das heißt, deswegen gibt es auf alle Fälle Sinn, dass man sich immer wieder mal anschaut, ja. Und ich hoffe, es hat sich eher zum Positiven verändert dann. Bei mir geht es nur bergab, also aber...
Ein ganz heißes Thema und das ist wohl das meist diskutierteste überhaupt, sind Sättel. Wenn alles andere passt, angenommen, ich habe eine sehr gute Sitzposition, habe aber trotzdem Sitzprobleme. Kann es sein, dass es nur am Sattel liegt oder ist es immer eine Verkettung von mehreren Umständen?
Na, also ich glaube schon, also es kann natürlich sein, dass man einen Sattel oben hat. Also ich sehe es ja öfters dann einmal, dass wir einen Sattel in der Messung haben, weil der einen Druck mäßig anhält, aber dass der einfach auch gar nicht zu dem passt, wie die Kippung ist. Also es gibt ja verschiedene Konzepte von Sättel, oder? Es gibt ja Sättel, die haben eher so V-Sättel, die also früher in die Breite gingen. Es gibt Sättel mit langer Nase, kurzer Nase. Und dann kommt es eher auf die Beckenkippung natürlich drauf an, wie mein Becken kippt ist, wo ich ganz gerne die Stützflächen haben möchte. Und es gibt natürlich auch Sättel, die haben jetzt so eine Art Hängematten, die so durchhängen, wie von Specialized jetzt zum Beispiel der Power-Sattel. Damit möchte ich natürlich, oder SLR ist der Klassiker von Silidalia, da möchte ich natürlich jetzt Stabilität erzeugen, weil ich kann nicht so leicht nach vorne und zurück, oder? Wenn ich jetzt einen flachen Sattel habe, dann kann ich wieder ein bisschen über Neigung arbeiten. Das heißt, es kommt ganz darauf an, wie ich halt da sitze, und dann probiert man denjenigen dann halt bestmöglich dort abholen. Und probiert dort eine schöne Flächen schaffen, weil wenn ich mehr Fläche habe, dann habe ich auch weniger Druck. Und die Fläche darf nur nicht so groß sein, dass ich das Becken blockiere. Oder? Und deswegen ist es natürlich schon so, dass die Sitzposition, also wie der Sattel eingestellt ist, ist mega wichtig schon mal. Also ich finde, eins für die fast das Wichtigste halt. Aber dann natürlich, wenn der Sattel gar nicht passt, dann der ist viel zu breit. Also was mal gar nicht geht, das ist auch für mich so ein Mythos, ist, dass ich mir die Sitzbeinhöckermessung mache, halt. Also dass ich jetzt meinen Abstand von die Sitzbeinhöcker misse, halt, ja. Weil es ist ja fast kein Becken aufrecht wie auf einem Schreibtischsessel, dass ich jetzt wirklich auf meine Sitzbeinhöcker sitze, sondern die meisten rotieren ein bisschen nach vorne und das Becken wird ja schmäler dann, halt, ja. Und dann ist immer die Frage, wie breit ist mein Becken dann dort, wo ich wirklich drauf sitze, halt, ja. Und das ist ja auch wieder bei jedem anders, und deswegen muss man sich da ein bisschen spüren, und wenn man mal einen Sattel gefunden hat, mit dem man kein Problem nicht hat, dann ist es oft ganz gut, wenn man dabei bleibt, weil dann dann bin ich immer ganz froh, wenn wir einen Sattel nicht tauschen müssen, sondern nur an der Position arbeiten. Aber natürlich, wenn wer einen komplett verkehrten Sattel hat, dann das sieht man dann mit viel Druck, obwohl er gut eingestellt ist, dann muss man nochmal wechseln irgendwann, ja.
Ein weiteres Problem ganz oft bei den Langstrecken ist Taubheit in den Fingern, eingeschlafene Hände. Das kenne ich sehr, sehr gut. Mir wird immer wieder gesagt, hey, du musst unbedingt einmal die Wirbelsäule anschauen lassen. Das kann nur von der Halswirbelsäule kommen. Ich sage dann darauf, ja, ich habe mir das schon oft anschauen lassen. Ich war beim Neurologen. Wir haben Nervengeschwindigkeit-Leittest gemacht.
Nervenleitgeschwindigkeit, ja.
Also Nervenleitgeschwindigkeit. Ja, genau, im Unterarm, und da hat man genau gesehen, dass das durch Druck und Kompression im Unterarm und in der Handfläche kommt. Also wirklich vom stundentagelangen Liegen am Aufleger oder vom Greifen am Lenker und Straßenvibrationen. Hast du da einen Tipp oder ein Konzept, wie du das häufige Problem vielleicht vermeiden kannst?
Ja, wie schon gesagt, dass der Nervmark halt, also was für ein Nerv gar nicht gut ist, ist Kompression und Dehnung halt. Also ein Nerv mag keine Überdehnung und er mag keine Kompression halt. Ja. Also die Gewichtsverteilung, also da haben wir jetzt ja wieder beim Thema, also wenn ich jetzt zu weit vorn hocke, dann schifft ihr natürlich das Gewicht ziemlich weit nach vorne halt. Also das heißt, man kann ja die Balance messen, wie viel Gewicht du jetzt wirklich vorn drauf hast. Das heißt, wenn ich jetzt am Lenker das Gewicht reduziert, dann hast du natürlich auch schon weniger Druck am Lenker halt. Ja. Dann kann ich natürlich probieren, dass ich möglichst viel Fläche schaffe, auf dem, wo du aufliegst natürlich, weil wenn ich, auch wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du Masse auf Fläche verteilst, dann ist halt mehr Fläche, weniger Druck. Da bringe ich mal das Beispiel mit dem Elefanten und mit der Balletttänzerin. Also wenn der Elefant ist, hat so viel Masse, aber ganz wenig Druck auf die Füße, weil er einfach viel Fläche hat, wo er steht. Und die Balletttänzerin ist leicht und hat ganz viel Druck auf die Zehen halt. Ja. Also das heißt, je kleiner dein Pad zum Beispiel ist, wo du drauf liegst auf die Arme, desto schlechter ist es natürlich heute. Und wenn du dann noch viel Gewicht drauf schiffst, dann hast du natürlich auch mehr Kompression. Aber natürlich, die Nerven, wie ich vorher schon gesagt habe, die laufen zum Teil relativ oberflächlich. Wenn du jetzt einen Medianusnerv nimmst, der jetzt die mittleren Finger zum Beispiel versorgt, kommt ganz drauf an, wo, oder Ulnaris ist der kleine Finger, mehr Radial ist der große, der Daumen. Dann kann man ein bisschen schauen, wo der vielleicht komprimiert wird, und dann kann man ein bisschen suchen, ob man da vielleicht irgendwo Entlastung schaffen kann, ja. Aber wahrscheinlich musst du halt dann schauen, dass du halt regelmäßig einmal, man kann sich über verschiedene Pads auch unterhalten oder probiert Pad-Qualität ändern, dass man schaut, dass man sich mit verschiedenen Pad-Orten spült, was der da an der Kreativität an da ist, muss man da freien Lauf lassen, und genau. Aber im Grunde genommen geht's für, also wenn du das von einfach so machst, dann ist möglichst viel Fläche schaffen, und nicht zu viel Gewicht drauf, also dann ist schon mal ganz gut geholfen, halt, ja. Und von der HWS kann es natürlich kommen, aber also das ist halt so, wenn du einen Nervenleittest machst, dann schaust du, was Signal von A nach B geht. Ja. Du hast aber natürlich auch noch Neurodynamik, also wie der Nerv praktisch bewegt halt. Und der ist natürlich statisch in der Position lang halt. Und wenn er da irgendwo komprimiert wird, dann kann das über die Dauer natürlich auch ein Problem machen. Halt, ja. Was du vielleicht beim Neurologen im Test gar nicht so siehst, weil der misst ja jetzt nicht, wann du jetzt gerade am dritten Tag beim REM bist. Das war mal interessant, dass du meinen Neurologen mitnimmst und der macht dann einen Test, bis da ausschaut er mit dir.
Ja, ich glaube, da schaut es sicher nicht gut aus.
Das, nein, glaube ich auch nicht.
Dann kommt gleich mal ein Veto und ein medizinischer Abbruchgrund.
Würde ich gar nicht einpacken, den Neurologen dann.
Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Wir haben jetzt von Sitzposition am Rennrad und Sitzposition am Zeitfahrrad gesprochen. Gerade bei unsupported Rennen gibt es sehr viele, die mit Clip-on Aerobars oder mit Auflieger fahren. Wie fittest du, wenn jemand mit Auflieger zu dir kommt? Fittest du die Position auf den Auflieger hin oder auf die normale Rennradposition oder gibt es einen Kompromiss oder kann man beides gut machen, dass man auf einem Rad beide Positionen gut sitzt?
Ja, ich habe einmal einen Podcast vor euch gehört, wo du gesagt hast, dass du bei dir keinen Clip-on aufgetust, oder? Also das war dann
genau,
so.
Ja. Genau.
Und da denke ich mir noch, okay, da schenkst du halt relativ viel Geschwindigkeit her, ja, genau. Also die vielleicht einmal leicht kommt. Es ist natürlich schon so, wenn du am Aerobar rauflegst, dann kippt dein Becken natürlich ein bisschen nach vorne halt, ja. Und dann würde ich eher beim Sattel sagen, dass halt dann da ein bisschen ein Kompromiss dann ist, weil wenn dein Becken aufrechter ist, dann brauchst du theoretisch einen anderen Sattel, wie jetzt ein Zeitfahrsattel ist komplett anders wie ein Straßensattel. Ja. Wenn du ein Mittelding dann suchst halt, ist halt die Frage, ob du bei dem einen oder beim anderen glücklich bist. Deswegen frage ich dann, wenn jetzt wer unsupported fährt und und praktisch mit einem Rad unterwegs ist und nicht wechseln kann, dann frage ich natürlich mal über die Verteilung, wie viel Prozent der jetzt, wie die Strecke natürlich auch ist, vom Verlauf her, wie viel Höhenmeter die hat, wie oft er aus der Position geht und wie oft er vielleicht am Aerolenker liegen kann. Ja. Das heißt, ich würde das schon ein bisschen nach dem Gelände ein bisschen abhängig machen und nachdem, wie oft derjenige oder diejenige dann wirklich in die Aerobars drin liegt. Halt, ja. Und da würde ich dann eher den Sattel in die oder die Position in die Richtung ein bisschen mehr fitten. Halt, ja. Aber ja, wahrscheinlich brauchst du richtig glücklich wirst du da wenn du einen Kompromiss suchst, den gibt's da fast nicht, ja. Und ich glaube, dass du halt dann die für eine Sache ein bisschen entscheiden musst und den Rest ein bisschen dazu bauen musst, dann, sodass das halt nur machbar ist und möglichst gut machbar ist, ja. Und, ja, da spielen ja dann so viele Sachen mit einer, also, weil's dir, dann spielt ja die Praktikabilität da eine Rolle, was der, wo deine Sachen montiert. Es ist, da spielen wir uns dann oft viel mit dem Setup dann halt, ja, dass man halt das Setup dann halt möglichst gut noch hinkriegt, dass man halt alles unterkriegt dann halt auch, was alles dabei sein muss halt, ja. Da geht's ja dann ein paar mehr Teile montiert jetzt wie beim normalen Rennradl, ja, genau. Und genau, aber ich würde es noch die Prozente halt abhängig machen, wie viel ich bin und noch der Strecke, also und damit auch meistens die Strecken halt, ja. Genau.
Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass es nicht ausgeht, dass man zum Bike-Fitting geht, weil es ist jetzt nicht so, dass man dir jetzt eine E-Mail schreibt und sagt, hey bitte, ich würde gerne kommen und du sagst, passt, heute Nachmittag habe ich nichts zu tun. Bei dir ist eher so, dass man irgendwie einige Wartezeit einplanen muss. Bei dir gehen nicht nur Profis aus und ein, sondern du bist dort richtig gut ausgebucht. Das heißt, man muss länger warten. Wie hast du vielleicht ein paar Tipps, wenn man das jetzt nicht von einem Profi machen kann und man muss selbst ein bisschen schauen, dass man richtig am Radl sitzt, auf was man achten soll in der Selbsteinstellung. Ich meine, es ist zum Beispiel eins, so eine Grundregel, wenn man das Bein durchstreckt, wenn es jetzt um die Sattelhöhe geht, wenn man mit der Fersen am Pedal steht, kann man das Knie durchstrecken und wenn man quasi eingeklickt ist, dann soll das Knie nicht ganz gestreckt sein. Gibt es ein paar so 0815 Einsteigerregeln oder ist das ein bisschen ein Blödsinn? Irgend so alter Mythos.
Boah, das hört sich so nach so Tourmagazin an, so Bikefitting-Tourmagazin. Also, do it yourself. So. also nichts gegen das Tourmagazin jetzt, aber ja. Also wenn wir vielleicht von unten anfangen, machen wir vielleicht so. Also wenn ich von unten anfange, ich fange mal bei den Glieds an, dann kann ich mal zum Beispiel mal Ich gehe mal ein paar Schritte im Stehen und schaue mal, okay, wo schauen meine Zehen zum Beispiel mal hin, also die Beine. Dann kann ich mal ein bisschen die Rotation an die Glutes zum Beispiel annähernd einstellen, weil die meisten Füße schauen ein bisschen nach außen, also von Füße, da muss ich jetzt, falls wer aus Deutschland zuhört, muss sagen, die Füße unten, genau, die haben ein bisschen nach außen rotiert, genau, bei den meisten halt, und da ist dann so, also, dann kann ich schon mal bei den Schuhplatten ein bisschen schauen, dass ich die vielleicht ein bisschen weiter nach hinten schiebe und die Rotation vielleicht mal richtig hinkriege halt, ja. Wenn ich eher ein breites Becken habe, schiebe ich ein bisschen weiter raus, wenn ich ein schmales Becken ein bisschen weiter rein, also da fangen wir vielleicht mal da an halt, ja. Und vom Sattel ist es so, wenn ich jetzt so ganz das Gefühl habe, ich habe jetzt Rückenschmerzen und ich hänge da hinten irgendwo ganz weit drin, dann ist vielleicht sinnvoll, wenn ich jetzt ein Rennrad habe, dass ich, wenn ich fahre jetzt zum Beispiel an Supported Rennen, dann werde ich jetzt probieren, dass ich mich schon ein bisschen weiter nach vorn sitze, aber auch nicht zu weit, dass ich nicht das Gefühl habe, also ich würde ein bisschen nach dem Gefühl gehen halt, weil, dass man ein bisschen reinhorcht so, fange jetzt an, dass ich mein Gewicht dann, aber je weiter ich nach vorn schiebe, desto mehr Gewicht kriege ich dann auf meine Arme drauf und dann wird es irgendwann unangenehm, weil ich dann natürlich sehr viel stützen muss halt, ja. Und da kann man mal sich hintasten, am Ergometer ein bisschen basteln und dann geht man halt sonst wieder ein bisschen retour, bis man merkt, okay, jetzt sitzt man balanciert am Radl, weil es für Balance geht. Und den Sattel von da würde ich jetzt eher probieren, dass ich den nicht zu viel neige, sondern eher dann lieber die Sitzhöhe ein bisschen runterschrauben, wo ich dann mal merke, okay, jetzt, weil wenn ich jetzt viel Neigung habe, dann rutsche ich auch wieder eher nach vorne weg auf die Hände, dass ich mal mit dem Sattel auf ein bisschen so runtergehe, dass ich merke, okay, jetzt habe ich eigentlich ein gutes Gefühl fürs Pedal, aber das ist jetzt auch schwierig, weil es gibt, manche Leute haben fürs Pedal überhaupt kein Gefühl. Und da, ja, und dass ich halt dann merke, okay, ich kippe jetzt mein Becken relativ viel hin und her, also da ist dann irgendwann, da sitze ich lieber dann vielleicht einen Hauch zu tief wie zu hoch halt, ja. Das wäre jetzt auch totale Verallgemeinerung, ja. Aber wenn ich merke, ich muss mein Sprunggelenk unten schon, also sehr viel arbeiten, kann man mal mein Handy selber filmen und dann von der Seite schauen, ob ich da schon Spitzeln anfange, das heißt, dass die Zehen, also die Fersen schon recht hochkommt, dann einfach einen Sattel noch weiter runter, genau. Also das wären vielleicht so ein paar Tipps, dass man schaut, dass man die Balance richtig kriegt, die Glieds ein bisschen besser und vor der Sitzhöhe, da geht's ja oft dann, also am Ende hoffentlich merken die meisten, die da sind, dass man einfach, dass man 2 Millimeter merkt, ob da ein Unterschied hat, ja. Das ist dann schon so, dass ich hoffe, wenn man das ja gemeinsam, weil das ist immer so, dass man gemeinsam erarbeitet und dass man dann schaut, dass man dann das schon ein bisschen ein Gefühl dafür dann kriegt am Ende und auf den Tritt ein bisschen halt, ja. Und da, glaube ich, braucht es dann schon wem, der dann gescheit drüber schaut halt, ja. Aber so die, ja, das war vielleicht ein bisschen so do it yourself, aber da würde ich, also nicht, weil, wie gesagt, weil man jetzt so viel Arbeit braucht, sondern, oder weil jetzt neue Kunden brauche oder so, sondern nur weil es natürlich schon sinnvoll ist, weil ich nehme mir ja auch, wenn ich jetzt schwimmen gehe, nehme ich mir auch einen Schwimmtrainer, der mir mal zuschaut, wie ich schwimme halt, ja. Also das ist selber ein bisschen schwierig zu erarbeiten und beim Treten, da glaubt man, es ist so einfach, aber das ist so einfach, ist auch nicht einfach nur Kurbeln allein ist es nicht.
Wo es aber schon, glaube ich, hilfreich ist, so wie man selbst auch gemacht, einfach einen Spiegel hinstellen. Ich habe so einen alten Spiegel irgendwie, genau. Neben einem Heimtrainer, du kannst einfach ein bisschen Selbstkontrolle machen, weil man glaubt gar nicht, wie schnell man anfängt zum Lungern. Man sitzt theoretisch gut am Radl, aber gerade indoor ist es so, weil du halt das Radl nicht kontrollieren musst, du kannst völlig anfangen zum schief oben liegen und weil du nämlich das Gleichgewicht nie verlierst, und dann merkst im Spiegel halt, hoppala, ich habe jetzt gerade angefangen zum Lungern und oben hängen irgendwie.
Ja, also optisches Feedback ist natürlich immer top, gell, weil man sich selber mal sieht einfach halt, das ist ja, weil das ist ja oft ein Aha-Effekt, so wenn man sich dann gemeinsam das anschaut halt, ah, so sitze ich eigentlich oben, also das hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt, ja. Also das ist einfach so, weil ganz viele Leute haben sich noch nie selber gesehen, wie das eigentlich ausschaut halt, ja. Und was aber auch wichtig ist, was mir ganz wichtig ist zum Sagen ist, ist, vergleichen sie immer ganz viel Leute untereinander. Also das Vergleichen ist halt immer so ein Riesenthema, weil wo es oft dann heißt, der sitzt jetzt so und so und ich will auch so sitzen halt, ja. Also man muss immer auf sich selber schauen da in dem und nicht probieren, irgendwem nachmachen halt, ja. Also gerade weil jetzt der Christoph Strasser so oben sitzt, heißt das jetzt nicht, das funktioniert dann für die, heißt das nicht, dass das dann für wem anders genauso funktioniert halt, ja. Und genau, und das ist halt immer so, dass man eher probiert, Tom, das habe ich gemeint, vielleicht optisches Feedback und sie schon ein bisschen einhorcht und nicht schaut, wie jetzt irgendein Profi oben sitzt oder so, ja, weil das hat ja auch immer einen Hintergrund, warum der so sitzt, wie er sitzt, hoffentlich hat es einen Hintergrund, ja. Und genau, also das ist dann das Individuelle, dass man sie, und da hilft natürlich das, wenn man sich einfach mal selber pedalieren sieht. Und wie du sagst, der Spiegel ist ja schon mega, also dass ich mal seitlich einen Spiegel habe. Was ich auch oft empfehlen kann, ist, wenn wer jetzt wirklich für Zeitfahren ein bisschen übt oder so, jeder hat heutzutage oft so ein Tablet und ein Handy, dass man zum Beispiel mal das Tablet vorne hinstellt und stellt sich mal das Handy auf der Seite hin, auf einen Sessel drauf und kann einmal wirklich ein bisschen mitschauen, welche Körperposition nehme ich gerade ein und dann kann ich mal schauen, wo fühle ich mich eigentlich entspannt, wie schaut das dann aus, weil manche glauben immer, sie haben, wenn wir es dann eingestellt haben, das ist jetzt zu entspannt, ich bin nicht aerodynamisch, da weiß der Kopf und alles eh schon drin, ich schaue da schon super aero aus, ich muss jetzt nicht nur extremer gehen, also das ist zum Beispiel auch mal so ein Beispiel, ja, dass man sagt, man probiert sich ein bisschen die Position erüben halt, ja, und da ein bisschen Positionstraining einfach machen, ja.
Jetzt sind wir über das Sattelthema, sind wir so ein bisschen hinweg galoppiert. Vielleicht noch da ganz kurz einhaken noch einmal. Hast du in Straps einen Sattel schon mal gesehen?
Nein, das ist mir jetzt, das würde ich gerne mal, ja. Wenn er mal bei seinem Trainer daheim ist, weil der Max, der Kinzelbauer, ist ja mein Nachbar. Also von dem her war es einmal cool, wenn er mal bei mir vorbeischaut. Also nicht nur so zum Hallo sagen auf einen Kaffee halt, man jetzt. Genau. Ich bin ja schon ein bisschen ein Langstrecken-Fan und von dir auch Fan. Also ich würde dich schon ganz gerne mal kennenlernen und mit dir mal Ausfahrt machen. Also es war mal cool, oder? Also müssen wir mal schauen. Musst du mal vorbeischauen?
Unbedingt.
Kaffee, ja. Also dann schauen wir mal deinen Sattel an. Was ist da so Besonderes? Du musst mir
das mal neu kriegen. Inzwischen fährt er ja schon ganz moderne Modelle, aber sein absoluter Lieblingssattel ist ja in meinen Augen wirklich eine Gemeinheit für jemanden, der von sich behauptet, sportlich Rad zu fahren.
Es ist der beste Sattel, wirklich. Ich glaube, mittlerweile 15 Jahre alt, das Modell. Und Specialized hat ja den Slogan Body Geometry. Und jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich finde halt, die Body Geometry, also sprich, deine Körpergeometrie, die bleibt halt. Und wenn etwas gut angepasst ist, dann muss man das nicht jedes Jahr machen und deswegen passt für mich der Sattel immer noch gleich wie vor 15 Jahren. Und die Neigen passen halt teilweise nicht mehr ganz so gut.
Also den gibt's nicht mehr, oder? Den Sattel, also der ist
auch. Den gibt's nicht mehr, ne?
Ah, okay.
Wie mir der mal gebrochen ist, habe ich bei Specialized gefragt, bitte gibt's noch irgendwo den uralten Sattel auf Lager? Natürlich hat's nicht mehr gegeben, aber sie haben dann in Weißrussland einen Händler gefunden, der noch einen gehabt hat und der hat mir den dann geschickt. Und ich habe mir ein signiertes Trikot geschickt und dann haben wir beide eine Freude gehabt.
Ja, da habe ich auch eine lustige Geschichte von so einem Schweizer Fahrer, der mal mit 10 Sattelstützen gekommen ist und der hat dann so eine Box gehabt, der war wirklich komplett vollgeraden mit einem Sattel, den gibt es wirklich schon ewig, der hat praktisch alle Sättel aufgekauft, die er irgendwo gekriegt hat. Und der fährt eben auch genau den Sattel schon ewig halt. Natürlich sitzt sich das Material irgendwann mal ein bisschen durch halt, aber ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Also praktisch, keine Ahnung, 20 gleiche Sättel und alle schon gebraucht einmal, 10 Sattelstützen. Also da, ja, also der hat auch viel herumprobiert mit.
Kommt genau, bis ans Lebensende durch, oder?
Ja, genau. Das, ja. Drum ist er so, glaube ich, das habe ich aber vorher schon, glaube ich, gesagt einmal, also wenn einmal ein Sattel dir gut taugt oder so, ich glaube, dann würde ich mir den auch nochmal besorgen, weil recht viel besser wird es dann oft nicht mehr halt. Ja. Also das ist so. Darum bin ich immer ganz froh, wenn wer sein Modell hat und das taugt ihm, dann kann ich da mehr auf die Position konzentrieren und wir müssen nicht 2 Stunden Sättel suchen, aber mache ich natürlich auch, aber bin ich ganz dankbar, wenn einer seinen Sattel hat, der ihm taugt. Ja.
Aber jetzt haben wir in Flo die Frage weggenommen.
Nein, das ist okay. Die Frage war, ob dein Sattel schon gesehen ist, aber vielleicht jetzt noch, wir waren jetzt sehr tief drinnen im Thema und jetzt wahrscheinlich wirklich Neulinge im Sport werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr zuhören, aber so ein Mythos, dem ich wirklich ganz, ganz oft begegne, ist, ein Sattel muss so richtig weich sein, aber das gilt wohl. Also wir haben jetzt immer alles auf sehr individuelle runtergebrochen, aber ich glaube, das kann man wohl allgemeingültig sagen. Ein sehr, sehr weicher Sattel ist wahrscheinlich nicht das Richtige.
Darf ich noch kurz was dazu sagen? es ist ein Wahnsinn, es gibt Leute, die fahren Race Across America mit einem knallharten Carbon-Sattel mit null Polsterung. Ich meine, das kann jetzt fast nicht mehr ein Bike-Fitting-Thema sein, das ist ja ein Schmerztherapie-Thema. Weil das ja kann einfach nicht funktionieren. Aber trotzdem, es gibt es und ich habe immer gesagt, so mittelhart ist am besten, weil wenn du weich einsinkst, druckt es auf die Nerven, aber auf einem Carbon sitzen ist halt auch brutal.
Ja, vor allem, ich nenne da immer das Beispiel mit der Couch oder so, wenn du auf so eine Couch drauf hockst oder auf einen Autositz, der so ultra weich ist, wo du einsitzt, oder? Weil eine Couch ist und ein Autositz ist vielleicht das beste Beispiel, weil du keine Bewegung hast meistens. Aber irgendwann wird die Gewebedurchblutung einmal, der fühlt sich am Anfang mega angenehm an, also, und irgendwann ist einmal die Gewebedurchblutung weg, weil du kommst aus dem Material nicht mehr raus, ja. Also, wenn es eine Woche Sattel ist und du hast ja die Beckenschaufeln, dass sie sich da bewegen, dann hast du ja immer Belastung und Entlastung halt, ja. Wenn du da so ein Material drin hängst, dann wird irgendwann hast du die Durchblutung nicht mehr halt, ja. Deswegen glaube ich, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ein reiner Carbon-Sattel so, aber der kann auf alle Fälle deutlich angenehmer sein auf Dauer wie so ein richtiger waches Sofa, sag ich mal, was am Rad drauf geschraubt ist, ja. Und ja, bin ja der Meinung, ja. Also, dass so ein härterer Sattel finde ich auch besser wie so ein weiches Sofa, ja. Genau. Gibt ja manche, die sagen, die kommen, es ist wurscht, wie weh das tut. Hauptsache, es ist schnell. Also, es gibt's auch. Also, von dem her, da müssen wir. Also, von dem her, genau. Das gibt's
Schein
auch.
Muss es sein, schnell muss es sein.
Und weder muss.
Und teuer muss es auch sein. Idealerweise.
Genau, richtig. Ja, das ist auch wichtiger. Genau. Nein, ja. Das sind so. Gibt's alles, ja. Es gibt nichts, was nicht gibt, ja.
Und wenn man vielleicht nicht ganz der Meinung ist, kann man vielleicht jetzt so zum Ende hin einfach sagen, es ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, ein bisschen ein Geld nicht nur ins Material investieren, zumindest nicht einfach nur in das schöne Material, sondern vielleicht einmal in ein Bike-Fitting und dann in das Material, das vielleicht dann wirklich passt.
Genau, und immer halt das Gefühl nicht ganz ausschalten, sondern halt auch ein bisschen, also wenn man jetzt das Gefühl hat, man sitzt 3 cm zu hoch und gerade weil das Fitting, der Fitter jetzt gesagt hat, das ist 3 cm, ich habe besser, also schau immer nur ein bisschen das Gefühl, aber walten lassen, aber dann schau mal beim Aufsuchen, wo man Vertrauen hat und dann halt sagt, okay, man, da habe ich jetzt mal was, wo ich mal ein bisschen was, wie du sagst, investiere halt und ein bisschen am Körper halt auch arbeite, weil für mich ist halt das ein bisschen Körperarbeit auch jetzt weniger, nur so mechanisch gesehen, dass ich jetzt am Rad herumschraube, sondern eigentlich arbeitet man schon am Körper letztendlich, dass man am Körper besser positionieren können und von dem her, ja, ist das für mich eigentlich mehr körperlich wie jetzt nur mechanisch gesehen, ja. Und ja, da die Gesundheit ist halt nicht so unwichtig, ja.
Genau, also es ist wirklich das Allerwichtigste, dass man sich wohlfühlt am Rad, dass nichts wehtut und alles andere kommt dann auch. Weil egal wie schnell man drauf sitzt, wenn man Schmerzen hat, dann wird man irgendwann die Freude dran verlieren.
Genau, also das Radlfahren ist einfach so, zu geil, dass man nicht fährt. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Durch Schmerzen verursacht nicht fährt, ja. Genau, oder durch mangelnden Fahrspaß dann, ja.
Ja, und auch wenn man schmerzfrei ist, dann wird man länger schnell bleiben.
Genau, also das ist eh, darum habe ich vorher gesagt, Komfort und schnell, Tempo, also Schnelligkeit schließt sich nicht aus und das muss ich oft ein paar erklären zuerst, ja. Dass der Schmerz nicht dazugehört zum Schnellsein, ja. Genau.
Flo, ich glaube, wir müssen ihn Andi jetzt entlassen. Jetzt haben wir schon wirklich lang geredet, wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter quatschen, aber das Leben besteht nicht nur aus in Mikrofone sprechen, wir haben andere Dinge auch noch zu tun, alle zusammen.
Ja, wir sagen danke, dass es endlich geklappt hat. Also das war ja jetzt echt ein ordentlicher Kraftakt und danke fürs super Gespräch.
Ja, ich sage auch danke und habe mich gefreut, dass ich bei euch sein, dass ihr mich eingeladen habt. Also war voll nett und ja, und eine Ehre. Und ich hoffe, ich habe das eine oder andere vermitteln können heute und es war nicht zu technisch, genau, aber das werden wir dann im Feedback sehen.
Ich werde trotzdem deine Webseite verlinken und in den Shownotes geben und ich persönlich muss sagen, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns einmal sehen und dann können wir vielleicht mit dem Flo gemeinsam irgendwie unsere Sättel vergleichen.
Genau, kommt mal bei uns vorbei, dann tragen wir eine gescheite Runde. Also genau, nehmen wir einen Trainer auch noch mit, das ist top.
Super war's, vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch, gell.
Podcast-Werkstatt.